Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Leider geil, meine Damen und Herren, das Bonus-Episoden-Format von Leider Steil. Wir sind zurück und haben natürlich heute wie immer einen tollen Gast dabei. Bevor der sich aber gleich vorstellen darf, einmal ein Hallo nach Karlsruhe zum Wolfgang Walk, der natürlich auch heute wieder an unserer Seite ist. Hallo Wolfgang.
Der heute aber ausnahmsweise gar nicht in Karlsruhe sitzt, sondern in Mettmann bei Düsseldorf im Neandertal.
Bei seinen Vorfahren.
Bei meinen Vorfahren und ein paar sehr steinzeitliche Dinge in die Runde zu werfen plant.
Oha,
aber hallo,
da bin ich ja sehr gespannt drauf. Unser Gast heute ist ein ganz, ganz lieber Mensch, den ich persönlich schon etwas länger kenne und der vielleicht auch dem einen oder anderen von euch etwas sagen wird. Ich lasse ihn jetzt aber sich selbst vorstellen und begrüße feierlich den Markus Grimm aus Moers. Hallo Markus.
Ja, hi, ich freue mich da zu sein. Ich bin der Markus Grimm aus Moers, wie Dennis schon erwähnt hat. Ich bin Autor, Musiker und Songtexter und wie ihr mit Sicherheit im Laufe dieser Folge auch hören werdet, Hundefamilienpapa, weil die melden sich gerne mal zu Wort, wenn der Papa länger mal weg ist.
Solche Menschen sind uns grundsätzlich sehr sympathisch.
Ich habe auch Katzen.
Das kann man
nicht. Ich habe auch zwei Katzen.
Katzen finde ich gruselig, aber gut, was soll's. Wer bist du denn, Markus? Was prädestiniert dich denn eigentlich dazu, Gast bei Leider Geil zu sein?
Ja, weil du mich angerufen hast und weil wir uns kennen. Also,
sehr schöne Antwort. Na, erzähl doch mal, du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit. Also, was hat der Markus denn so getan? Und dann kommen wir auch zur steilen These des Tages.
Also ich habe tatsächlich vor ganz, ganz vielen Jahren, um genau zu sein, vor 18 Jahren ein Fernsehformat gewonnen. Das war eine Castingshow, die nannte sich Popstars und es war die einzige Folge, die sie gemacht haben, in der tatsächlich mal Leute gesucht wurden, die auch was mit Musik zu tun haben. Und daraus ist die Band Nupagadi entstanden und davon war ich ein Teil. Nicht die Blonde, nicht die Schwarzhaarige, nicht der mit dem Pinsel auf dem Kopf, sondern der mit den blondierten Spitzchen und auf jeden Fall einer von den Vieren im Pelz. Also wir sind ja neu veröffentlicht worden und zum allerersten Mal digital jetzt auch. Und deswegen bin ich jetzt im hohen Alter dann doch wieder präsent. Dank der No Angels und Daylight in Your Eyes, weil die sind 20 geworden letztes Jahr. Und dann wurde einmal komplett die Popstars-Riege ja von der BMG übernommen. Und wir wurden alle released und uns gab es damals gar nicht digital. Und jetzt halt zum ersten Mal auf Spotify und Co. Ja, so lange her, da gab es nur den iTunes Store, aber kein Spotify und Co. Und jetzt sind wir zum ersten Mal auf Spotify und YouTube und überhaupt. Und ja, da geht's gerade ganz gut steil so.
Geil, das freut mich. Also es ist natürlich auch ein wirklich unfassbarer Ohrwurm. Also ich singe ihn mal kurz vor. You're my sweetest poison. Fertig.
Das war der ganze Refrain. Mehr passiert auch nicht. Mehr passte nicht auf die McDonald's Radiobox, die man damals im Happy Meal gekriegt hat. Das war original der Ausschnitt, der da drauf war. Ich erinnere mich. Ich hatte den Werbespot. Wir haben den gedreht und er hat mich 15 Kilo gekostet.
Nein, Quatsch. Okay. Wolfgang, kanntest du den Song? Ich habe dir zur Vorbereitung unseres Gesprächs Markus glorreiche Vergangenheit und glorreiche Zukunft zur Verfügung gestellt.
Ich kannte den Song nicht. Ich habe auch diese ganze Popstars-Sache und überhaupt diese ganzen Castingshows mit tiefster Verachtung immer betrachtet. Nicht so sehr die Menschen, die sich daran dabei zur Schau gestellt haben, sondern die Formate selbst habe ich als durchaus menschenverachtend und zynisch betrachtet und sie deshalb meiner Quote, die natürlich auch gar nicht gemessen wurde. Also es war völlig egal, ob ich mir das angeguckt habe oder nicht. Ich wurde ja nicht gemessen. Aber ich habe mir das nicht angehört, zumal ich auch mit der Musik in aller Regel nichts anfangen kann. Es gibt also ganz wenige Künstler, auch aus den amerikanischen Superstar und Got Talent und was es da immer so gab, die ich mir anhöre, bis heute anhöre teilweise. Aber es sind so wenige, da kannst du fast schon Leute wild von der Straße ziehen. Und da hatte ich das Gefühl, triffst du genauso viele gute Leute. Und da werden so viele Menschen auch, hatte ich das Gefühl, verbrannt. Und Der Markus kann das gerne alles hinterher widerlegen, kann sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und aber ich sage, werfe den Namen Daniel Kübelböck in die Runde, dessen Leiche irgendwo im Atlantik schwimmt und der nie mehr gefunden wurde. Mhm. Und deshalb habe ich das mit großer ethischer Verwunderung betrachtet, die ganzen Formate.
Ich möchte ganz kurz, bevor wir Markus auch noch mal ein bisschen was zu seiner Vergangenheit befragen, die steile These des Tages präsentieren. Die hat sich der Wolfgang ausgedacht.
Was?
Die steile These ist, nein, die kommt von mir. Ich wollte Markus ja auch ein bisschen kitzeln, weil ohne dass man ihn so ein bisschen aus seinem Schneckenhäuschen rausprügelt, da klappt das ja nicht. Also deshalb ist die steile These eine etwas leicht provokante, aber natürlich auch eine, an der vielleicht auch ein Quäntchen Wahrheit steckt, so wie es bei allen guten Thesen der Fall ist. Und die steile These, die lautet, Castingshow-Teilnehmer können bei der Teilnahme von Castingshows gar keine Persönlichkeiten verlieren, so wie es den Castingshows auch vorgeworfen wird, weil sie keine besitzen, die man verlieren könnte, die Teilnehmer. Markus, nun ist es ja so, dass deine Teilnahme an Popstars ja auch schon 20 Jahre her ist. Insofern kannst du über diese These ja hoffentlich lachen.
18 Jahre? Mach mich nicht noch älter.
Aufgerundet. Du bist Jahrgang 81,
ne? Nee, 79. 5.5.79. Ich bin jetzt 43. Das heißt, vielen Dank. Das heißt,
oh ja, Happy Birthday.
Nachträglich. Yay! Ich persönlich war im Prinzip damals schon so weit, dass ich mit 24 in dieses Casting gegangen bin und habe im Vorfeld der ganzen Kiste natürlich auch mir das alles angesehen, was es so an Formaten gab. Ne? Und bin halt auch mal von Freunden genötigt worden, zu so einem Casting zu gehen. In dem Jahr, wo Broses dann gecastet wurde, haben alle Freunde gesagt, geh doch mal dahin, das ist doch genau deins. Und
war das die Band vor euch?
Nee, zwei davor. Danach kamen noch Overground und Preluders innerhalb von einer Staffel. Und ich war halt schon seit meiner Jugendheimzeit unterwegs mit Bands und so. Und meine erste Die erste Band oder Musikgeschichte, die ich so gemacht habe, nach dem ganzen Chorquatsch, war mit einem Gitarristen zusammen im Jugendkeller irgendwie Songs gecovert und bin da im Prinzip so von meiner ersten Band entdeckt worden und die haben mich gecastet, dass ich bei ihnen in die Band komme, so mit 15, 16.
Cool.
Und zu dem Zeitpunkt, als das Casting kam, hatte ich schon drei Bands hinter mir oder war aktuell in der dritten Band und bin auch mit dieser kompletten Band dann zu diesem Popstars-Casting gegangen. Weil die Leute damals halt gesagt haben, Popstars sucht Musiker. Und dann habe ich dann keine Ausrede mehr gehabt und habe gesagt, okay, dann suchen die mich vielleicht ja doch. Hab aber nur den Plan gehabt, dahin zu gehen, um für meine Band Werbung zu machen, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr im Jugendkeller spielen musst, sondern eventuell da mal rauskommst und dann ja wenigstens mal so kleine Clubs oder so MTC und Köln und hast du nicht gesehen spielen könntest. Das wäre so die Wunschvorstellung gewesen. Und dann haben sie mich ja bei meinem Ehrgeiz gepackt und dann habe ich den Quatschkäse gewonnen.
Wollen wir nicht so weit vorweggreifen. Das ist ja schon mal sehr interessant. Du hast da ja auch ein Buch drüber geschrieben, muss man sagen. Ne? Zusammen mit dem, ich weiß jetzt nicht, ob das Buch über die Casting-Zeit als solche geht, aber du hast zumindest ein Buch geschrieben, das sich sehr kritisch mit Casting-Bands, Retorten-Bands auseinandersetzt und hast das mit dem Martin Kesici zusammen verfasst, richtig?
Genau, das war mit dem Martin Kesici zusammen. Das Ding hieß Sex, Drugs und Casting-Shows. Und befasst sich im Prinzip so mit dem Werdegang von Casting-Kandidaten. Also auch mit der ganzen Zeit vom Casting und so. Die Geschichte, wie das Ding entstanden ist, war einfach, dass 2009 Martin mich anrief, weil wir sind seit meiner Staffel im Prinzip Freunde, weil er war damals er war damals so auf dem absteigenden Ast. Und dann darfst du in der Fernsehlandschaft halt nochmal Promo machen für deinen Kram, wenn eine aktuelle Staffel läuft. Und bei uns war es halt so, dass dann irgendwann unsere Turnhalle, in der wir gerade geübt haben, dann flogen die Türen auf, da war dann Bodennebel und dann schritt Martin Kesici in die Halle und präsentierte seine neue Single, die sogar ganz geil war. Nicht seine geilste, am geilsten ist die mit der ehemaligen Nightwish-Sängerin gewesen, der Taya. Das ist mein absoluter Favorite-Song von ihm. Auf jeden Fall kam er da rein und hat uns dann so Tipps gegeben, wie so ein alter, weiser Hase. Und ich war aber fast in seinem Alter und dachte mir so, Alter, was willst du jetzt von mir? So, Und wir haben uns aber in der Zeit angefreundet und waren wirklich ab dann auch relativ nicht mehr zu trennen. So, und dann rief er mich 2009 an und sagte, boah, Alter, ich schreibe jetzt ein Buch. Und dann war ich so, worüber? Seit wann kannst du schreiben? Und dann meinte er, ja, ich werde halt immer angesprochen, so auf der Straße, man hört ja gar nichts mehr von dir. Du machst ja gar nichts mehr. So, nur weil die Leute das halt so nicht mitkriegen, man macht ja viel und hier und da, aber das halt nicht durch ein Fernsehformat unterstützt und deswegen kriegt es die breite Masse nicht mit. Und dann meinte er, ich schreibe jetzt ein Buch über all diese ganze Zeit. Dann habe ich geantwortet, super, eine Loser-Biografie. Die braucht man auch.
Typischen Freundesfrotzeleien natürlich.
Ja, absolut. Hab dann aufgelegt, hab in der Nacht so ein bisschen gegrübelt, hab ihn morgens zurückgerufen und hab gesagt, du, ich bin dabei. Und wir holen uns noch einen von DSDS und dann berichten wir einfach mal so, was läuft hinter den Kulissen. Gar nicht diese Formate in die Tonne treten, weil es passierte draußen schon genug. So, und jeder weiß, dass ein Casting halt einfach eine Unterhaltungssendung ist. Ob es heute der Bachelor ist und so. Ich meine, der Markt ist so abgefrühstückt, was Castings und Geschichten angeht. Und gerade auch das, was Wolfgang ja auch eingangs gesagt hat, dass halt Menschen da verheizt werden oder halt auch menschenverachtende Geschichten, die hast du halt hauptsächlich in diesen Formaten gehabt, wie DSDS und Co. Und ein Türöffner für halt auch diese ganzen Menschen, die dann so vorgeführt würden, war aber gleichzeitig auch ein Daniel Kübelböck, weil er der Erste war, der das im Fernsehen so mit sich hat machen lassen. Und Daniel hat danach einen Weg hingelegt zu einem ernsthaften Künstler, der er nun mal auch war. Manchmal fragwürdig in der Art und Weise, wie er es verkauft hat, aber man muss als Künstler halt einfach auch gucken, wo man bleibt und wie man weiterkommt. Und der hat einen riesen Fanbase gehabt bis zum Ende, hat immer Musik gemacht, auch gute Songs geschrieben. Und natürlich, im Fernsehen wirst du halt auf diese Rollen festgeschrieben. Ja, und das führte so weit, dass wir von DSDS nicht mal einen bekommen haben fürs Buch, weil die alle so eingeschüchtert waren, dass sie, nachdem wir sie angefragt haben, wieder ausgestiegen sind aus der Nummer.
Ach, ist ja krass.
Na, die wurden dann mit Versprechen weggelockt. Einen hatten wir konkret. Da wurde dann mal gesagt, nee, du kriegst noch ein neues Album, mach das mal nicht mit dem Buch und hier und da. Und dann haben Martin und ich das alleine gemacht, das Buch, mit ein paar Zitaten von einer Kollegin aus der DSDS-Schiene und halt ein Kapitel über die Person, die eigentlich mit dabei gewesen wäre.
Anonymisiert aber, nehme ich an.
Ja, so halb. Also wenn man wusste schon, wenn man sich angeguckt hat, dass die anderen beiden zwei Rocker sind, die das Buch gemacht haben, konnte man schon, ne, also da wusste man, wer der dritte ist.
Tobias Regner,
war der? Ja, das steht im Buch aber auch so drin. Und ist einfach so, wir haben halt nur darüber berichtet, was so mit den Menschen passiert. Und das Wichtige für mich, ich hatte einen anderen Ansatz als Martin. Martin hatte ja den Ansatz zu sagen, ich schreibe ein Buch, weil die Leute sagen, man hört gar nichts mehr von dir. Und ich wollte ein Buch schreiben, um zu sagen, ja, aber die Reise begann nicht da, wo ihr mich kennengelernt habt, sondern sie begann im Chor. So, weil ich bin ja nicht morgens aufgestanden mit 24 und habe mir gedacht, ich gehe jetzt in ein Casting.
Nee, klar.
Ne, zumal das ja damals auch alles noch relativ frisch war in meiner Zeit. Das war ja noch nicht so, dass da alles so abgecastet war, dass bei DSDS ging es ja so weit, dass du hast die Staffel gewonnen und machtest am Ende auf der Bühne des Finales selber noch den Aufsager nach der Methode, hey, ich habe gewonnen, du kannst dabei sein, bewirb dich jetzt für die nächste Staffel, werd der nächste Superstar. Also dieses, hey, mach mich arbeitslos, ne, haben die dann ja selbst so aufgerufen in ihrem eigenen Finale noch. Und das ist halt schon extrem hardcore gewesen. Und bei Popstars war es halt so, wir waren alle unterschiedlich, eine große, lange Zeit lang, bis es sich dann irgendwann auch so verwässert hat. Ne? Man hatte mal die Girl Group, die großen No Angels, dann hatte man Broses, was das erste Mal dieses Gemischte war. Und dann gab es halt dieses klassische Boy-Group-Girl-Group-Ding. Und dann kamen wir, die halt einfach Rockmusik gemacht haben und halt auch an den Songs mitgearbeitet haben. Das war schon eine ganz, ganz andere Schiene.
Lass uns doch mal ganz kurz eben.
Drugs und Sex ist denn da bei den Castingshows, wo das Buch schon so heißt?
Ja, das Buch heißt ja Sex, Drugs und Castingshows als Anspielung darauf, dass es nicht, dass das Leben.
Genau, Rock'n'Roll ist.
Dass es halt nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist, sondern halt Sex, Drugs und Casting. Also. Wir haben uns ja selber so ab Absurdum geführt mit der Geschichte. Und du hast Rock'n'Roll. Ne? Also diese ganzen Veranstaltungen, die da laufen danach in der Zeit. Ich meine, für mich war das Rock'n'Roll, weil ich das bewundert habe. So diese Rap-Events, ne? So eine Crash-Challenge, eine Wok-WM. Mhm. Ich habe eine Suppenschüssel unterm Arsch gehabt und bin einen Eiskanal runtergefahren. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und das sind halt Sachen. Das
sind Erinnerungen, die bleiben für immer.
Ja, und es sind aber auch Sachen, die einfach Spaß gemacht haben. Und klar gehören danach auch so The Dome und Bravo Super Show, diese klassischen Playback-Auftritt-Dinger dazu. Aber diesen Zirkus komplett mitgemacht zu haben, war halt auch großartig. Ja, also es hat Spaß gemacht ohne Ende. Und
ich habe da so viele Fragen dazu.
Kauf dir das Buch, das gibt's noch. Ja. Ich muss es mal als Hörbuch. Wir wollten das mal als Hörbuch machen. Wir haben da mal ein Demo von gemacht. Eigentlich muss ich das mal suchen und einfach dieses Demo mal veröffentlichen, weil das sau lustig ist. Wir haben das nämlich als inszenierte Lesung gemacht.
Ich schneide euch das. Ich bin jetzt Hörbuchschnitt erprobt. Hätte ich Haare gehabt, dann wären die jetzt genau wie Wolfgangs ergraut seit der Hörbuchaufnahme meines Buches. Aber ich mache euch das zu einem Fernkurs.
Spielt euch da mal was an.
Also da stellst du dich jetzt zu sehr in den Vordergrund. Ich bin ergraut seit der Pubertät meiner Kinder, dass das mal klar ist.
Achso, ich dachte, seitdem du das erste Mal Popstars gesehen hast. Also.
Nee, sowas hätte mich nicht zum Ergrauen gebracht.
Markus, lass uns doch vielleicht ganz kurz, ich kenne jetzt das Altersprofil unserer Hörerinnen und Hörer nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele gar nicht mehr so richtig auf der Uhr haben und auf dem Schirm haben, wie das mit diesen Castingshows in Deutschland gestartet ist. Meines Wissens nach war Popstars ja das erste, wenn ich mich richtig erinnere, ne, das erste Castingshow-Format in Deutschland,
genau.
was richtig eingeschlagen ist. Und aus der ersten Staffel gingen dann auch die berühmt-berüchtigten No Angels hervor, richtig?
Genau.
Das war 2000. Ich erinnere mich noch an diese Casting-Szene von der blonden Sängerin, die war, glaube ich, Jeans-Verkäuferin, wie sie so da in ihrem Jeansladen irgendwie überrascht haben mit der Aussage, dass sie beim Casting irgendwie eine Runde weiter ist. Aber
nee, ich glaube, das war tatsächlich, die haben da gesagt, du bist in der Band, wenn ich mich recht erinnere. Das war noch ganz anders.
Das war, glaube ich,
da noch gar kein Finale oder sowas. Aha. Sondern die sind dann da hingefahren, haben sie überrascht und haben gesagt, du bist in der Band und dann wurde es danach irgendwie. Das war auch noch zu RTL 2 Zeiten, glaube ich, weil da ist Popstars gestartet.
Ja, richtig. Und das ist RTL 2 gewesen. Dann gab es die zweite Staffel und das war dann Broses und
Broses. Das war Broses.
Broses, genau. Also es war eine Band.
Ne? Ja, und zur gleichen Zeit fing DSDS an mit Alexander Klavs, der da gewonnen hat.
Genau. Genau, bei der ersten Staffel DSDS, da war der Alexander Klavs der Gewinner und dann gab es aber noch den Daniel Kübelbürg in derselben Staffel und die blonde Sängerin, die, glaube ich, auch länger, von der man länger was gehört hat. Und hier ist interessant.
Das ist eine sehr umtriebige, also man hört, das ist ja auch wieder dieses, ne, man hört außen wenig, aber Juliette ist Vocal Coach.
Juliette.
Mit ihr habe ich ja letztens erst zusammenarbeiten dürfen mal wieder. Und wir treffen uns halt auch ab und an mal, ne, weil du auf irgendwelchen Veranstaltungen oder bei irgendwelchen Drehs, als ich jetzt selber wieder für Sat.1 was gedreht habe, war sie da, dann habe ich die Musikredaktion gemacht für ein Fernsehformat, da war sie Vocal Coach bei uns und für mich ist sie immer noch ich liebe Alexander, weil der Typ einfach unfassbar vielseitig ist, auch als Musical-Darsteller. Das ist halt einfach, der ist ein Künstler, das muss man gesehen haben, ne, also
war der nicht jüngst Jesus in hier dieser Kreuzsache?
Ja, diese RTL-Kreuzsache, diese RTL-Passion, ja, das ist ja auch schon wieder so ein Fernsehformat-Ding, das war ja so auf modern gemacht. Aber der ist halt wirklich Jesus Christ Superstar, ist halt hardcore, ne? Also das, was er, wie er für diese Rollen halt arbeitet. Der hat erst Jesus Christ Superstar gemacht und ist dann nochmal zu Tarzan gegangen vor ein paar Jahren, als wir.
Da habe ich ihn tatsächlich nämlich mal gesehen in Tarzan im Musical und ich war sehr beeindruckt.
Ja, wir haben in der Zeit zusammen irgendwo mal 2 Wochen verbracht oder eine Woche verbracht, weil ich an einem anderen Musical mitgearbeitet hatte und da war Alex auch. Und das Witzige ist halt einfach, man stellt sich das ja gar nicht vor. Ich meine, ich bin super unsportlich. Ich fahre jetzt seit ein paar Wochen wieder Fahrrad und hier und da. Und Alexander hat in dieser Zeit Jesus Christ Superstar gespielt und danach im Anschluss direkt Tarzan und hat aber dann während dieser Zeit hat natürlich schon wieder angefangen, sich den Tarzan aufzutrainieren und war im Prinzip dann in den letzten Vorstellungen bei Jesus Christ irgendwie so einem, weißt du, so der He-Man am Kreuz, so, weil du dir das ja wieder draufpumpen musst für die, das, und das finde ich so faszinierend, wie das hat nichts mit diesem blonden Jüngling zu tun, der Maniac bei DSDS gesungen hat. Das ist auch das, was mir immer so wehtut, wo ich auch so laut rumschreien möchte. Wenn ich dann immer höre, so Sachen wie, ja, die können ja nichts. Ne? Wir leben halt in Deutschland echt in so einer Neidgesellschaft, weil wie kann es denn sein, dass über Jahre lang eine Christina Stürmer in Deutschland abgefeiert wird wie blöde, nur weil hier keiner auf dem Schirm hat, dass sie in ihrem Land nebenan eine Castingshow gewonnen hat oder irgendwie teilgenommen
hat. Das wusste ich auch
teilgenommen
nicht.
Das
mal. Krass.
Aber da möchte ich mal kurz reingrätschen. Ich kenne auch sehr viele Leute und ich gehöre dazu, die sagen nicht, dass die Leute nichts können. Ganz im Gegenteil, die sagen, das sind unglaublich viele Leute, die unglaublich viel Talent haben. Ich war also auch nie der, der zu einem Alexander Klass gesagt hat, der kann nicht singen oder wie auch immer. Ein Kühlböck konnte am Anfang nicht singen, aber das war auch sein Charme. Deswegen ist er so weit gekommen. Das Problem, das ich immer damit habe, ist, dass da Leute, die ganz offensichtlich hörbar schon eine jahrelange Ausbildung hinter sich haben, die schon richtig hart gearbeitet haben an ihrer Kunst, dass die sich dann den Simon Cowles und wie sie alle heißen, möchte jetzt gar nicht von dem deutschen Arschloch reden, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, wahrscheinlich auch jeder weiß, wen ich jetzt gemeint habe, dass die sich diesen Leuten dann vor die Füße werfen, um einen Plattenvertrag betteln und damit ihr Bild in der Öffentlichkeit dann aber auch festnageln. Das heißt, ein Alexander Klass ist ja ein Stück weit auch selbst schuld, dass er in die super seichte Ecke geredet wurde, in der es heißt, der wäre ja nie was geworden, wenn er damals das nicht gewonnen hat, so eine Castingshow. Und das stimmt natürlich nicht, weil der ist natürlich super talentiert und der arbeitet super hart und das weiß sogar ich. Ja, und da gibt es viele und interessanterweise sind es oft welche, die dann so am dritten, vierten Platz reinkommen, die dann tatsächlich hinter was werden. In Amerika ist es die Hayley Reinhardt, die eine unfassbare Stimme hat, die ist Dritte, glaube ich, geworden, damals bei America Got Talent vor 10 Jahren. Die sind alle, weil sie eben da keinen Plattenvertrag unterschrieben hat, nehmen sie an, aber man weiß es halt nie genau. In Italien ist Måneskin Zweiter geworden und hat nicht gewonnen. Und von den Ersten hörst du in der Regel dann 1-2 Jahre später nichts mehr genau, weil die in dieser Ecke stehen, während die Zweiten, Dritten, Vierten oft noch eine Chance haben, weil man sich an den Namen nicht so erinnert, vielleicht. Und gut sind die ja alle. Du kommst dann nicht unter die Ersten. Heute kommst du nicht mal mehr in die zweite Runde, wenn du nicht wirklich Talent hast. Und ich weiß das ja selbst, meine Kinder waren lange auf einer Musikschule, wie viele unglaubliche Talente da heute rumlaufen, die wirklich exzellent ausgebildet werden, schon in jungen Jahren, mit tollen Stimmen, tolle Musiker, die auch kompositorisch früh was drauf haben, weil man es ihnen richtig beibringt. Meine Generation, ich bin 61 geboren, bin also nochmal 18 Jahre älter als du. Wir mussten uns ja jeden Song raushören. Wir mussten die Platten durchnudeln, bis die Rille durchsichtig war, bis wir einen Song konnten. Ja, heute gehst du auf Guitar Pro und so weiter und dann hast du sofort alles da. Und kannst es dann eben auch üben. Du sparst unglaublich viel Zeit. Wir hatten eine ganze Sendung darüber, warum die Musiker heute alle viel besser sind als früher. Ja, mit den Fähigkeiten als Jimi Hendrix würdest du heute maximal noch in der B-Liga spielen. Das kann heute jeder ernsthafte 15-Jährige, ja. Weil Jimi Hendrix es natürlich erfunden hat. Aber genau das ist die Sache, die ich diesen Shows immer vorgeworfen habe, dass die Leute nehmen, die wirklich ernsthaft den Willen gezeigt haben, durch diese Tretmühle durchzugehen, sich jahrelang damit zu beschäftigen. Und dann schmeißen die für eventuell 150, 200.000, die sie da vielleicht gewinnen, wenn sie das Ding gewinnen, also die sie dann verdienen mit der Platte, die sie machen, schmeißen die oft ihre Karriere weg. Ich find's toll, dass der Klaffs noch eine Karriere gemacht hat, aber die wenigsten.
Nee, es gibt da halt wirklich auch so Ausnahmen, ne? Also ich meine, es hat auch so diesen Bonus der Ersten, ne? Also den Geburtstag von Lupa Gardi, den 20. wird man nicht so feiern wie 20 Jahre No Angels jetzt, ne? Mit Re-Release, mit Platte.
Ja, oder Kelly Clarkson, die hat das auch als Erste gewonnen in den USA und ist ein internationaler Star geworden. Aber die Zweiten, Dritten, Vierten
halt nicht. Und aber die, also dadurch, dass du diesen Bonus, ich meine den Bonus der ersten Jahre, nicht den Bonus der Erstplatzierten, sondern ne, du hast die No Angels, ja. Du hast einen Alexander Klaffs, das hatte diesen Neubonus und da war Potenzial drin, das nach hinten raus auch weiterzuführen. Die No Angels mit einer ewig langen Karriere. Ja. Ich glaube im Übrigen nicht, dass Alexander auf die Art und Weise erfolgreich geworden wäre, weil diese Castingnummer und die Leute, die er dadurch kennengelernt hat, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, ja erst Türen auch geöffnet haben, um andere Wege einzuschlagen. Vielleicht wäre er auch so zum Musical-Star geworden, so, aber ich glaube, durch diese Präsenz, damals ging es ja noch darum, dass du hast dadurch eine Präsenz bekommen, die du heute ganz einfach über TikTok bekommst oder über Instagram. Ne? Du hast diese Plattformen, gab es ja damals nicht. Das war ja, deswegen war ja meine Aussage vorhin, mein Beweggrund, da hinzugehen, war ja aus dem Jugendkeller rauszukommen. damit die Leute dich mal wahrnehmen. So, und Alexander Klaas hat einen Monsterweg hingelegt. Die Drittplatzierten haben natürlich immer eine Chance, diesen Stempel nicht zu haben. Aber es geht auch immer darum, wie nimmst du diesen Stempel selber an? Ich meine, bei uns war die Chance, dass wir maximal gestempelt werden, weil wir lächerliche Kostüme anhatten, die halt eigentlich nicht so geplant waren, weil wir komplett eine andere Schiene bedient haben, aber auch im Prinzip Türen aufgestoßen haben für komische Bands, die danach kamen, wo dann plötzlich dieses Goth-Rock chartfähig war, ne, wo dann so eine Lafayette plötzlich durch die Decke kam, man zieht ja dann immer was aus der Schublade oder ist gerade was erfolgreich, da habe ich auch noch was. Schmeißen wir auch noch mal hinterher. Und
ein Freund von mir ist Gitarrist bei, wie heißt der? Ast. Kurzer Name, fängt mit A an, weiß ich jetzt auch nicht, fällt mir nicht an. Und für die ist das natürlich auch alles eher nur Verkleidung und ein Witz. Und dann gab es ja Unheilig und wie soll
der
hießen.
Oh, der, also, wenn der das hört, dass das eine Verkleidung war, der Graf, lass das nicht den Grafen hören.
Der hat das ernst gemeint. Nein, aber was ich meine, ist halt einfach so, du hattest, ne, wir wären halt.
Asp, jetzt weiß ich.
Ah, okay.
Genau. Asp ist die Band, ja. Der Sören Jordan ist mein Gitarrenlehrer.
Ja, genau. Ja, aber was ich meinte, war halt einfach, du kannst, es geht ja darum, wie du mit diesem Stempel umgehst. So, ne? Und wir haben es halt immer auf die lustige Art und Weise genommen. Und heute macht es halt tierisch Spaß. Ich meine, Dennis sieht ja manchmal meine Insta-Sachen und Facebook und Co. Ich habe mir im Winter den scheiß Fellteppich vorm Kamin genommen, den umgehangen und gesagt, so, ich wäre bereit für ein Comeback. Und hab da einfach, weißt du, wenn du das so machst und damit selber dich nicht zu ernst nimmst, dann ist das auch was anderes und was Cooles. Und es gibt auch, um mal diese steile These zu widerlegen, es gibt ja auch Leute, die in diesem Casting ihren Charakter letztendlich gefunden haben. Wofür ich jemanden vor wenigen Tagen noch gefeiert habe, ist halt ein Max Buskohl. Max war damals auch bei DSDS und war eigentlich im Finale, ist aber dann vorm Finale rausgegangen. Weil er gesagt hat, du, nee, hier ist nicht meins. Und der ist auch seinen Weg gegangen. Unterstreicht vielleicht die These tatsächlich.
Aber ist das nicht so ein bisschen auch dieses Survivorship-Bias? Also das Survivorship-Bias heißt letztlich, dass der Fehler darin liegt, dass man halt im Prinzip die wenigen, die ein Schiffsunglück überlebt haben oder ein Flugzeugunglück überlebt haben, irgendwie zur allgemeinen Wolfgang, wie dass man das sozusagen, dass die überrepräsentiert sind in der Berichterstattung und die vielen Menschen, die einfach gestorben sind, dass man die halt einfach gar nicht mehr wirklich wahrnimmt. Also in meiner Erinnerung sind es 5 Leute, also ich versuche es mal eben zusammenzufassen, 5 Leute, die in 20 Jahren Castingshows diese Zeit irgendwie überdauert haben. Bezeichnenderweise kommen 2 davon von Broses, nämlich der Ross Anthony und nicht sagen, ich komme alleine drauf. Nee, doch nicht. Giovanni Zarella, natürlich. Der gestern erst wieder gehört hier im Fernsehen. Die beiden, von den No Angels nehme ich zumindest subjektiv gar nichts mehr wahr. So, die 2, dann, du hast gerade Alexander Klaas erwähnt, richtig. Daniel Kübelböck, der hat allerdings eher Negativschlagzeilen gemacht. Und das waren jetzt, glaube ich, 4 und jetzt mehr fallen mir gar nicht ein. Doch, Moment, natürlich. Die Leute, die vom Raab kommen, aber die sehe ich tatsächlich irgendwie, also vielleicht ist es einfach eine falsche Wahrnehmung, aber mit denen habe ich irgendwie musikalisch mehr Anknüpfungspunkte gehabt, mit der Lena Meyer-Landrut, die finde ich hat echt gute Mucke gemacht. Ich fand auch die das Schweizer Mädel cool. Also das ist irgendwie gefühlt, war diese Raab Casting-Show.
Das war kein Casting in der Wahrnehmung. Ne? Das war so, man hatte da ein anderes Qualitätsbewusstsein. Genau. Das Qualitätsbewusstsein hatte man aber bei der ersten The Voice-Staffel dann wiederum auch.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen
kommen. Aber die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, Ivy Queno.
Genau, Ivy Queno hat man nicht mehr auf dem Schirm. Der Einzige, den man dann noch auf dem Schirm hat, ist, glaube ich, der diese etwas dickere, langhaarige, zottelige. Der hat ich glaube, Andreas irgendwas, richtig. Das Witzige ist, eine Bekannte von mir hat bei der ersten The Voice-Staffel mitgemacht, ist da auch relativ weit gekommen. Und ist daran ein Stück weit zerbrochen. Also, weil der Druck auch bei The Voice unmenschlich hoch sein muss. Und ich muss noch mal eben kurz, mir kommen die Castingshows ehrlich gesagt hier noch ein bisschen zu positiv weg. Ich bei Popstars, und jetzt nur auf dein Beispiel zu sprechen zu kommen, Markus, da gab es dann nun auch diesen Einheizer, den Schleifer, den Detlef. Und für mich war der Typ einfach, nicht nur, dass er bei mir so ein starkes Gefühl des Fremdschams ausgelöst hat. Die Art und Weise, wie er da versucht hat, die Leute militärisch zu drillen. Für mich hat er der ganzen Sendung auch so einen unfassbar menschenverachtenden Anstrich gegeben. Analog zum Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar, der sich da reihenweise über die Kandidaten lustig gemacht hat. Und dieses Phänomen hatte ich bei The Voice nicht und auch beim Raab nicht. Da hatte ich das Gefühl, die Musiker werden ernst genommen und vor allen Dingen werden keine Clowns eingeladen, der Quote wegen, damit man sich anständig über diese Leute lustig machen kann. Und da muss ich da schon auch der Konzeption und der Redaktion bei Popstars und bei DSDS ganz, ganz eindeutig den Vorwurf machen. Ihr habt, also nicht du, sondern ne, die ganzen Leute hinter den Kulissen, ihr habt doch hunderte, tausende Leute verheizt, nur um Quote zu machen. Ihr, alleine dieser eine Clown, der ja ständig wieder bei jeder Staffel DSDS von irgendwie neu sein neues Glück versucht, da, der dann auch irgendwann zum Meme geworden ist. Minderes. Genau. Das ist doch Menschenverachtung in Reinkultur.
Das sehe ich auch alles gar nicht anders. Aber du musst gucken, von welchem Standpunkt aus wir heute 2022 auf das zurückgucken und von welchen Zeitpunkten und Dekaden wir da damals reden. Damals war Detlef die Soos Teil der Popkultur, der Pam-Pam-Mismus oder was auch immer er da, ne, also abgezogen hat. Das hatte ja, er war ja ein Werkzeug, oder wir waren die Werkzeuge, die er im Prinzip benutzt hat, geschliffen hat, um für die Bühne fit zu werden. Das waren ja so Bilder, die man sich ausgedacht hat. Bei DSDS gab es immer die Rollen, in die Leute reingedrängt wurden. Ja, da gab es immer die Zicke, es gab immer den vermeintlich verkappt Schwulen, so, den es bei uns ja nie gab. Wir durften ja nicht so, also das war ja... Das ist ja immer auch so Auslegungssache und welche Zeit das einfach war. Natürlich ging es nur um.
Durftest du sagen, dass du homosexuell bist bei Popstars?
Es wäre ja so nie thematisiert worden. Ich bin aber hingegangen und war 2004 der Erste in einer laufenden Staffel, der sich geoutet hat. Obwohl eben die Medienberater gesagt haben, zwecks Quote, beziehungsweise wenn du das jetzt tust, dann wirst du diese Show nicht gewinnen können, weil dann halt im Prinzip die ganzen Mädels wegbrechen würden und hier und da. Ich habe es aber trotzdem gemacht, war der Erste damals und habe gar nicht so die direkten Reaktionen mitgekriegt, weil es ja damals bis auf MySpace, was ja nicht interaktiv war wie Facebook in dem Sinne, du hast gar keine Reaktionen mitgekriegt. Als wir jetzt aber wieder veröffentlicht wurden, sind plötzlich bei Instagram unzählige Nachrichten aufgepoppt von Männern Mitte, Ende 30 jetzt, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, hey, ihr seid neu veröffentlicht worden, ich habe das mitgekriegt, da habe ich dich wieder gesucht und gefunden und ich will mich bei dir einfach nur bedanken. Als du dich damals dahingestellt hast, als normaler, moppeliger Schwuler und gesagt hast, hey, das ist meine Art zu lieben, nicht meine Art zu leben, das hat mir auf meinem Dorf total geholfen, zu mir selbst zu stehen. Ne? Die waren dann damals halt irgendwie zwischen, was weiß ich, 17 und 20 und halt total unsicher. Und ich war halt 24, stand da, hatte das große Glück, dass ich in meinem Freundeskreis geoutet war und da alles cool war, so. Und ich deswegen wenig Angst hatte und auch gar keine Angst davor hatte, diese Show zu verlieren. Es war nie mein Ziel, das Ding zu gewinnen. So. Und ich habe das dann halt damals so gemacht. Und wie die Geschichte gezeigt hat, habe ich das Ding ja auch gewonnen, weil ich danach bei den Internetumfragen plötzlich auf Platz 1 war.
Ach krass. So. Wer saß in der Jury damals, Markus?
Uwe Fahnko Petersen.
War das der Typ von Nena, ne? Der Keyboarder von
den Sandy von den No Angels und Lukas Hilbert.
Der kleine Typ mit dem Tattoo, der sich nur Pagadi hat tätowieren lassen.
Ja, das war eine Wette mit der Bravo. Wir Jungs haben es ja alle. Er, Pat und ich. Pat an der beschissenen Stelle. Ich auf dem Rücken. Lukas hat es auf seinem Comic-Arm. So, und Sweetest Poison. Wenigstens nicht der Bandname. Der Song überdauert ja bis heute.
Absolut.
aber der Bandname halt nicht. Aber darauf zurückzukommen, was ich meinte mit, wir müssen gucken, von welchem Standpunkt wir da heute drauf gucken. Damals war es halt einfach, dass er die gleiche Schiene meine Schwiegertochter gesucht gestartet hat. Das ist nichts anderes als genauso menschenverachtend gewesen, weil da Leute, die eigentlich, die man eigentlich eher, weiß ich nicht, unter andere Betreuung setzen sollte, wenn man in die Medien geht. Ich finde eh, man sollte mehr Leute haben, die einen wirklich beraten. Aber die Leute denken halt immer, oh, ich gehe jetzt ins Fernsehen. Das war damals so dieses, oh, bin ich jetzt im Fernsehen? Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden. Ne? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ging es ja nur um Fame. Und es war diese Zeitschiene mit DSDS, da, man hat's geguckt, weil da die ganzen Clowns waren. Man hat Popstars geguckt wegen Pam, 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 weil Detlef Menschen gebrochen hat, wieder zusammengesetzt hat und sie auf die Bühne geführt hat. Und ich habe in der Zeit ja auch 16 Kilo verloren. Natürlich haben sie mich beim Kotzen gefilmt, als Detlef mich beim Joggen.
Ein absolut widerliches Arschloch in meinen Augen. Zumindest das Bild, was er da im Fernsehen abgegeben hat. Also anders kann ich das halt einfach auch nicht ausdrücken.
Ja, das hat auch eine, ich will jetzt nicht sagen, eine Rolle, die man spielt, aber du musst auch gucken, wie viel du filmst, weiß ich nicht, 8 Stunden und davon bleiben 90 Minuten über. Natürlich nimmst du dann die Highlight-Szenen. Natürlich nimmst du dann, wie Detlef hinter mir herrennt, mich anbürgt und sagt, geh nach vorne, du schaffst es, geh jetzt in die Spitze. Das war aber lieb gemeint, tatsächlich, ne? Nur so wie es dann rüberkommt, war es halt der Feldwebel. Aber der meinte, hey, der dicke Junge, der sonst im Sportunterricht als Letzter gewählt wurde, der geht jetzt hier bei dieser Scheißrunde als Erster durchs Ziel. Und dann bin ich nach vorne, bin als Erster ins Ziel gegangen und habe mich dann, weil ich mich verausgabt habe, nach dem Ziel bin ich rechts abgebogen und habe ins Gebüsch gekotzt. Was verwenden Sie davon? Natürlich, wie man ins Gebüsch kotzt. So, weil, wie Wolfgang auch schon sagt, es geht halt auch um Quote.
Es geht um Quote. Es geht nicht auch um Quote.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe es insinuiert. Also, das wollen wir ja genau. Nee, aber ich habe mal eine Frage. Du hast angefangen, im Chor zu singen als Kind, ja. Nehme ich an. Irgendwie. Du hast da wahrscheinlich auch formal einiges an Gesangsausbildung mitbekommen. Zumindest nach dem, was ich jetzt so gehört habe in den paar Videos, die ich gesehen habe. Du weißt schon, was du tust, wenn du singst, sehr genau. Und ich nehme an, das hat nicht erst als Erwachsener angefangen, sondern das hat damals schon angefangen. Du hast dann Musik gemacht in irgendeinem Jugendheimkeller und mit einem Gitarristen und dann mit Bands. Ich gehe mal fest davon aus, dass Musik dir wirklich was bedeutet.
Ja, absolut.
Wie groß ist der Kulturschock, wenn du dann in eine Sendung kommst, wo es um die Musik, und ich will das jetzt sehr freundlich formulieren, maximal sekundär geht?
Das ist ein langsames Erwachen, weil das wiederum aus dem Standpunkt des 24-Jährigen, der da hingegangen ist und einfach nur wusste, okay, sie suchen diesmal Musiker. Ne? Ich bin da hingegangen mit der ganzen Band, die ganze Band war angemeldet. Wir haben live in dieser Show gespielt, einen Song von uns. In dem Moment war alles noch cool. So, natürlich, wir sind angekommen da vor Ort an den Rheinterrassen in Düsseldorf, wir sind da drauf zugelaufen. Da liefen Leute rum, die hatten eine Klobürste in der Hand und haben Schingdarassabum gesungen und so Geschichten. Das steht doch alles genauso im Buch. Da habe ich schon gedacht, Alter, wo bin ich hier? Ich bin im falschen Film, hier gehöre ich nicht hin. Da waren halt nur halt eben genau diese Clowns, die auf kurzen Ruhm aus waren, um halt mal eben schnell ins Fernsehen zu kommen. So, und aber als wir dann gespielt haben und dann wirklich auch Lob gekriegt haben von dem Lukas Hilbert, der mir vorher kein Begriff war, den ich mir aber dann natürlich auch angelesen habe, was er so macht, vor dem ich halt Respekt hatte, weil der Typ sich Gitarre und Co. alles selber drauf geschafft hat und bei Udo Lindenberg gezockt hat, mit 14 schon oder 15 und so, abgefahrener Scheiß. Und das fühlte sich halt alles noch echt an. Und eben dieser Lukas Hilbert sagte auch in dieser Casting-Folge dann den Satz, du musst dich jetzt entscheiden, wir brauchen hier keine Band, wir brauchen nur Sänger. Entweder du kommst jetzt mit uns und lässt deine Band zurück oder du gehst zurück zu deiner Band in die Bedeutungslosigkeit. So. Ich habe natürlich gesagt, ich habe mich mit meinen Jungs beraten, so, aber wir waren uns alle einig, ganz ernsthaft, guckt euch hier um, was hier für Leute sind, wer weiß, was die am Ende suchen. Mhm. Ich werde eh nicht. Lasst uns gucken, wie weit ich hier komme. Und es war ja klar, dass die Band da nicht komplett mit rein kann. Na, und dann haben wir gesagt, lasst uns gucken, wie weit man hier kommt und dass wir dann vielleicht tatsächlich diesen Effekt haben, dass wir ja in Clubs mal mit 500 Leuten spielen können. Das war die New Metal Phase. Das war ganz schlimm, also musikalisch gesehen. Da habe ich noch rumgeschrien und so. Ich bin ja eigentlich voll der Balladenkönig schon immer gewesen. Auch das hat sich auch in der Popstars-Zeit dann halt rauskristallisiert. Und der Kulturschock war gar nicht so groß, weil du das vor Ort, wenn du nicht von dem geschnittenen Material ausgehst, gar nicht mitbekommen hast. Wir saßen in dieser Turnhalle zusammen und wir haben Songs geschrieben. Es gibt einen Song, der nie veröffentlicht wurde. Das sollte im Nachhinein noch der Titelsong der Staffel werden. Das haben sie im Studio nur verkackt, weil die Mädels haben in Lugano, wo die waren, einen Song geschrieben. Und wir Jungs in unserer, wir waren ja in der Kaserne. Wir waren ja gar nicht wie alle anderen in Orlando, so diese Boygroup-Scheiße. Wir wurden nicht weggeflogen. Wir waren in irgendeinem Kaff in einer leerstehenden Bundeswehrkaserne. Daher auch dieser raue Ton. Das unterstreicht auch nochmal das Arschlochgefühl, was Dennis hat Detlef gegenüber. Ne, weil er dann natürlich mit diesem Feldwebelton genau in diese Kerbe reinhauen konnte. Und wir saßen da in dieser Turnhalle und wir haben einen Song geschrieben, der hieß Besieg dich selbst. Und du siehst in dem Kameramaterial auch, das haben sie auch reingeschnitten, hier auch da, dieser gesamte Text von diesem Song, der war von mir. Ich konnte mich da austoben, weil da saßen Jungs, die ich in meiner Gruppe hatte, die konnten sowas nicht. Da bin ich hingegangen und habe denen den Text für die zweite Strophe ins Ohr geflüstert, die ich schon längst fertig hatte. Sondern es war halt, das ist mein Ding. Es geht gar nicht darum, was mir Musik bedeutet, sondern es geht mir darum, was bedeuten mir Worte. Ne, ob ich sie dann am Ende als Lieder veröffentliche oder ob es geschriebene Sachen sind oder Songtexte für andere, das war halt mein Arbeiten. Und die haben, ist es bis heute, die haben Songtexter gesucht und Musiker und deswegen bin ich da hingegangen. Der Kulturschock kommt halt danach, aber da fühlst du dich immer noch nicht zugehörig. Wenn nach diesem Finale gehst du direkt am Wochenende danach und spielst deinen ersten Zehntausender und stehst plötzlich mit so Eurodance Bands auf der Bühne und hier und da, weil es halt dieses Rock-Ding gab es ja gar nicht in der Schiene. Ich habe mit zusammen gefrühstückt mit Joy. Joy war die, die Schnieschner Schnappi gesungen hat, die riesen Upagadi-Fan war. Was übrigens auch der Song war, der uns von Platz 1 der Charts gekickt hat, weil der zwei Wochen später nach unserer
Song. Der Manager, der sich den Song ausgedacht hat, ist jetzt der Manager von Freiwild.
Das war doch der
Stefan
Hader,
Tante, oder nicht? Das gewesen, meine ich. Mich nicht alles täuscht.
Hat die Tante den nicht geschrieben? Die Tante war
also auch Manager. Nicht geschrieben, aber hat der das Mädel da populär gemacht hat. Ich glaube, das ist auf Stefans.
Ich dachte, das war Jamba. Weil ich sage nämlich immer bis heute, ich wurde von einem Jamba-Klingelton vom Platz 1 der Charts gekickt.
Das war ja auch wirklich. Also.
Aber nochmal zurück auf das, ich finde es total geil, wie sich das immer so dynamisch entwickelt. Aber was ich vorhin halt sagen wollte, ist so dieses, wenn wir von heute drauf gucken, ne, was es da so gab. Das hat sich ja in der Geschichte auch immer verändert. Man kann, vor 2-3 Jahren hätte ich noch voll unterstrichen, sowas zu sagen wie The Voice ist die einzige Show, wo mich auch immer wieder in Interviews Leute gefragt haben, beißt du dir eigentlich in den Arsch, dass du nicht gewartet hast, bis sowas wie The Voice kam? A, konnte ich mit 24 nicht wissen, dass The Voice irgendwann mal kommt. Und B, wie gesagt, vor 3, 4, 5 Jahren hätte ich das vielleicht sogar noch mit so unterstrichen. Nur gucken wir mal, was im Wandel der Zeit mit The Voice passiert ist. Bei The Voice geht es nämlich auch nicht mehr um die Stimmen, die da standen. Früher ging es in den Staffeln, da steht jemand auf der Bühne, begeistert, mega, die Leute drücken ihren Knopf, drehen um. Da ging es tatsächlich um Gesang. Das hat mich mitgenommen, das hat mich total gefesselt. Das war die erste Castingshow, die halt nicht dieses Menschenverachtende hatte. Heute ist es doch nur eine Zank- und Streitshow dieser Jury, die da sitzt. Es geht doch gar nicht mehr um den, der auf der Bühne steht. Es geht doch nur noch, dass das Futter für die Quote ist jetzt, dass man eine Jury da sitzen hat, die sich gegenseitig battelt. Und schon ist wieder der Gesang oder die Musik zweitrangig. Und das ist bei, also jede dieser Shows durchläuft doch so ein Learning und so ein Prozess. Und ich habe mich auch ewig aus diesem ganzen Fernsehquatsch rausgehalten. Auch irgendwelche Sendungen, wo das Wort Promi drin vorkam, habe ich nie gemacht. Weil ich immer gesagt habe, ich habe der Zielgruppe ja gar nichts anzubieten. So. Und das bin ich nicht. Und ich habe jetzt, dieses Jahr kehre ich zu Sat.1, ProSieben Sat.1 zurück mit einem Format, was mich wirklich gecatcht hat. Und da bin ich in der Jury und da stehe ich zu 100% hinter, weil es das erste Mal ist. Und sehr wahrscheinlich, ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber wenn ich mir den deutschen Markt angucke, dann ist die Angst und die Gefahr ganz groß, dass dieses Format halt einfach nicht funktioniert, weil es nicht skandalös ist, sondern Musik zelebriert. Das Ding heißt All Together Now. Wir sind eine Jury aus 100 Leuten aus der Musik. Wir sehen aus wie die Muppets, weil es so eine Wand ist wie bei den Muppets. Wir sind da alle drin. Es kommt ein Kandidat auf die Bühne, der singt. Wenn ich den geil finde, drücke ich meinen Buzzer, meine Kabine geht an und ich leihe ihm meine Stimme und singe mit dem Kandidaten zusammen. Und es gewinnt der Kandidat am Abend, der den größten Chor auf sich vereinen konnte. Mhm. Das war ein Format, als die Anfrage kam, da habe ich gesagt, geil, da bin ich dabei. Weil es endlich mal wieder, und da kann mir auch keiner, also da wirst du es auch im Schnitt nicht hinkriegen, diese Standarddinger reinzumachen. Da gibt es keinen Stress, da gibt es kein Beef, weil die Kandidaten zwar gegeneinander konkurrieren, aber nicht in so einer Casting-Situation. Natürlich gibt es dann immer eine Top 3 und wenn jemand mehr Stimmen hat, fliegt der eine raus, der weniger hatte. Aber es gibt auch nicht diese, wie bei DSDS, das ist auch so ein Standardding, wenn diese traurige Note in Moll kommt. Weißt du, da ist jemand auf der Bühne, der ist so halb gut, aber dann kommt die traurige Note in Moll und du weißt, jetzt kommt die Schicksalsdoppel.
Ja, genau.
So, weil da geht's nicht um Musik, da geht's halt darum, irgendwie Geschichten zu verkaufen. Das ist ja okay, man will ja auch Geschichten verkaufen. Nur das war nie was für mich. Nur ich hatte keinen Kulturschock damals, weil ich es ja gar nicht besser wissen konnte, weil ich das ja noch nicht hinter mir hatte. Wenn ich Dr. Who wäre, hätte ich das vielleicht irgendwie zeitreisetechnisch schon mal sehen können, so. Aber ich finde es halt, ich finde es schön, dass man auf dem deutschen Markt trotzdem jetzt mal solchen Formaten eine Chance gibt, wo Musik auch wieder Bestandteil oder nicht Bestandteil, sondern wichtigster Bestandteil der Show ist. Die zweite Show, für die ich jetzt ja hinter der Kamera die Musikredaktion gemacht habe, ist genau dasselbe und ist sogar mal für RTL. Da geht es nämlich darum, dass die Leute nur lippensynchron auf der Bühne stehen und singen und gar nicht, und man mit Musik im Prinzip raten muss, ist das die Stimme, die ich da gerade höre, oder ist es eine Studiostimme? Na, das ist dann so eine Musik-Quiz-Show. Aber der Hauptbestandteil der Sendung ist tatsächlich einfach mal Musik und kein Casting. Und wenn wir uns dahin entwickeln, finde ich, ist es auf einem guten Weg.
Wenn wie ernsthaft sind eigentlich die ganzen Beefs, die dann ausgeschlachtet werden, die dann auf der Bild-Titelseite stehen zwischen den Kandidaten? Ist das gestaged? Ist das eine offizielle Redaktionsmitteilung der The Voice-Redaktion oder der SDS-Redaktion? Und die haben sich gar nicht gezofft, sondern das wurde denn als Drehbuch dahingeschrieben? Oder sind das tatsächlich dann echte Konflikte, die durchaus auch angeheizt werden hinter den Kulissen, weil sie wissen, dass die Leute nervlich angespannt sind und möglicherweise aggressiver reagieren werden, als sie normalerweise reagieren würden?
Ich weiß nicht, wie es bei all den Jahren und Staffeln jetzt danach war. Bei uns war es natürlich schon so, dass die Redaktion ist ja riesengroß, die beobachten alles. Und wenn da irgendwo Konfliktpotenzial ist, was halt eine Geschichte hergibt, dann wird da schon drauf eingezahlt. So. Und weil es geht ja darum, die Geschichte zu erzählen. Am besten ist natürlich immer so eine Art Heldenreise, ne? Dieses so, der
eine, die streiten
sich, der kriegt dann nochmal aufs Gesicht, fällt dann hin, steht aber auf und er strahlt dann wieder. Es geht ja nur um Storytelling. So, und heute ist es halt einfach dieses ganz, ganz Schnelllebige. Und
was mich halt am meisten ärgert, ist, weil der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Markus, ist hundertprozentig richtig. Es geht um Storytelling. Und zwar bei allen diesen Casting-Shows. Wenn man genau drauf achtet, kann man sogar den Fokus des Storytellings ausmachen. Bei DSDS war alles um Bohlen herum konstruiert. Bohlen und seine Sprüche. Der Popteufel, der die Leute niedermacht und am Ende den Gewinner oder die Gewinnerin mit seinen Songs bestraft. So, ja, da war alles um Bohlen herum konstruiert. Bei Popstars weiß ich nicht genau, aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Jury hat ja auch oft gewechselt. Da gab es, glaube ich, jetzt gar nicht so viele feste Member. Aber da war vieles um Detlef die Soest. Detlef die Soest? Was ist, ist das der richtige Name von dem Typen? Ich glaube ja, ne? Da war vieles um Detlef die Soest herum irgendwie konzipiert. Und dann hat man versucht, erst die Girl Group, dann Boy und Girl Group, dann eine Rockband, dann dies, das. Also das fand ich alles auch sehr, da konnte man auch, sag ich mal, ganz gut einen Storytelling irgendwie rauslesen. Und bei dem angeblich so tollen Format The Voice ist es ja, wie du genau richtig gesagt hast, dieses ganze Gehabe der Jury, ne, dieses gespielte Gebattle zwischen Sarah Connor und den Fantastischen Vier oder wer sitzt da jetzt, Mark Foster, dem sollte man ordentlich mal die Kappe vom Kopf reißen und so viele andere Leute, die, ich frage mich jedes Mal aufs Neue und vielleicht kannst du immer diesen Anfangshype, den kann ich verstehen, dass in den Jahren 2000, 2001, von mir aus auch noch bis 2005, die Leute in diese Shows gerannt sind, weil sie sich erhofft haben, einmal im Leben berühmt zu werden. Koste es, was es wolle. Okay, das ist ja auch ein legitimer Vorsatz. Warum geht man heute noch in diese Shows? Man weiß doch, dass man verbrannt wird. Man weiß doch, dass man dort nichts gewinnen kann, außer 15 Minuten Ruhm. Und sobald du die Show gewonnen hast, bist du wieder vergessen. Du bist doch eine Nummer unter Hunderten. Keine Sau weiß doch heute noch, wer The Voice oder DSDS von 2019 gewonnen hat. Also ich verstehe nach wie vor nicht, was ist der Grund dieser Jugendlichen oder jungen Menschen in diese Formate zu rennen. Ich verstehe es nicht.
Ich glaube ganz klar, das ist immer noch derselbe Grund. Das sind die 15 Minuten. Ne? Und ich glaube, dass man halt immer denkt, selber bei mir läuft es halt anders. Weil jeder Mensch ist ja auch irgendwie ein Unikat. Ne? Und vielleicht denken die jungen Leute heute, die da hingehen, halt auch genau so dieses, ja, aber das passiert mir nicht. Und du kannst ja erst wissen, was dir passiert oder was daraus resultiert, wenn du dabei gewesen bist. Es ist ja trotzdem immer noch die Plattform. Ne? Ich meine, ich bin da selber raus, aber ich bin auch einfach viel zu alt. Ich gucke ja kaum noch normales Fernsehen. Ne? Wir streamen Serien und gucken Filme, dann, wenn wir halt Zeit haben, weil unser Alltag auch nicht mehr an diese 20.15 Uhr Schiene gebunden ist. Das funktioniert gar nicht mehr heutzutage im Job und im gemeinsamen Leben. Aber trotzdem, ich glaube halt einfach, die Leute gehen da immer noch hin, weil es halt immer noch eine feste Größe ist. Und weil es halt mittlerweile halbwegs intelligent mit Instagram und Co. verlinkt und verknüpft ist, sodass man da eine größere Plattform sich erhofft. Die Realität sieht aber anders aus. Also ich meine,
ab und zu klappt es ja tatsächlich. Mein Moleskine.
Ja, aber die Reichweiten sind gar nicht mehr da. Ne? Also es ist halt wirklich so. Ich habe einen Freund, der oder einen guten Bekannten, den haben wir damals in Camp Lindford, als der noch ein kleiner Stöpsel war, da war der 16, 17, mega geiler Gitarrist, der halt hier einer der wenigen war, die diese Loopstation-Nummer perfekt können. Ne? Also der am Anfang war es halt nur Gitarre und dann hat er erst eine Bassline gespielt, dann die Loopstation, na, dann wurde es geloopt, dann hat er die nächsten Sachen, dann hat er gesungen. Mittlerweile macht er auch Percussion und hast du nicht gesehen. Und den habe ich immer wieder, wenn wir irgendwie Veranstaltungen hatten bei uns in Camp Lindford, immer wieder auch mitgebucht, auch die Nina zusammen fürs Kaliber, dann auch mal für so ein großes Jugendfestival, da war er dann auch da. Und der war beim Supertalent. Und ich habe mir den Spaß gemacht und habe vorher auf die Followerzahlen geguckt. Der hatte vorher 1200 Instagram-Follower. So, weil die Leute werden halt immer noch ins Fernsehen gelockt mit der Aussage, wir machen dich berühmt, hier hast du deine Plattform, hier hast du eine Reichweite, die du sonst nicht kriegst. Der hatte danach, der war bis im Halbfinale, richtig fett geile Performance. Der Typ ist super, der verdient einen Plattenvertrag. Der muss Hallen spielen, der muss vor Ed Sheeran auf der Bühne stehen. Der Typ ist geil. Der ist mittlerweile 21, glaube ich, oder 19, egal. Auf jeden Fall, der ist noch so jung, da steckt noch so viel Potenzial drin bei dem, was der heute schon kann. Mhm. Unter dem Kritik-Sichtspunkt von Wolfgang halt so, aber der, ne, da wurde man ja verheizt. Ich glaube, man wird da heute gar nicht mehr verheizt, weil an die Teilnahme da erinnert sich gar keiner mehr.
Der wurde aber auch nur Vierter oder sowas, ne?
Vierter oder Dritter. Nee, der hat es nicht gewonnen.
Ja, ja, genau.
So, aber trotzdem, du bist ja auf diesem Weg. Also, der ist ja im Fernsehen die ganze Zeit. Der hat ja diese anderen Runden überstanden. Das heißt, er war im Bild. Ne? Und dann wird dir suggeriert, so dadurch kriegst du Bekanntheit und Aufmerksamkeit. Da ist nicht viel, da hat sich nicht viel bewegt bei Insta.
Ja, ja. Das interessiert mich jetzt nochmal so aus deiner Warte, weil du warst ja früher da. Du gewinnst das. Auf einmal hast du mit einer Band, die ja auch dann zusammengecastet ist. Das sind Leute, die hast du wahrscheinlich während der Show kennengelernt, ne?
Ja.
Ja. Ihr habt einen Hit, Nummer 1 Hit. Und dann wirst du rumgereicht, trittst da auf, Geld kommt aufs Konto. Und da kommt Geld aufs Konto, gehe ich mal von aus. Das rentiert sich schon. Du musst das jetzt nicht bestätigen, ich sehe dich lächeln. Es kommt Geld aufs Konto, wäre auch schlimm, wenn es nicht wäre, weil dann würden sich Leute einstecken, die gar nichts damit zu tun haben. Und dann kommt irgendwann mal die Sache, so jetzt machen wir die zweite Platte. Ja, kommt das? Plattenfirma kommt an, ihr macht jetzt die zweite Platte. Und die funktioniert
nicht mehr. Ja, genau. Also eine Platte wäre ja schön. Ne? Also ist ja dann eher Single.
Ja.
Also es war tatsächlich, die zweite Single kam, die zweite Single hat auch noch funktioniert, so, war noch in den Top 20, was damals, was physische Verkäufe anging, noch okay war, weil ne, da gab es ja noch keinen Stream. Das Album war in drei Ländern auf Platz 1 und dann kommt halt der wichtige, entscheidende Punkt, ist dann die dritte Single. Die dann ja halt entscheidet, wenn sie funktioniert, ob man nochmal ein Album macht oder Tour oder was auch immer anstehen sollte. Und das war der Moment, wo wir uns dann auch im Prinzip schon verabschiedet haben. Weil dann natürlich immer Leute von außen kommen, die Musik auf dich zutragen. Uns wurde ein Song angeboten als dritte Single, zu dem wir halt überhaupt nicht stehen konnten. Vor allem mir hat es halt wehgetan, weil ich überhaupt gar keinen Textanteil hatte, überhaupt nicht mit dran arbeiten durfte, was während der Staffel ja Fakt war, dass wir mitgearbeitet haben, auch bei Swedish Poison textlich. Und da weiß ich bis heute nicht, ob das eine geplante Aktion war nach der Methode, wir stellen denen jetzt so einen Scheiß-Song vor, den die ablehnen und dann sind wir halt aus dem Vertrag raus.
So, weil wir die Möglichkeit hatten, die. Das stand in eurem Vertrag drin, dass die sozusagen das Recht haben, euch einen Song aufzudrücken.
Ja, was heißt aufzudrücken? Man hat ja den Label-Deal, ne? Und dann wurden wir eingeladen, lass uns über die Single reden und hier und da. Das Papierwerk war ja riesig, da bist du am Ende gar nicht mehr durchgestiegen. Und es ging ja auch gar nicht um Verträge oder sonst was, sondern es ging uns nur um das Gefühl. Wir haben diesen Song gehört und haben gesagt, nee, können wir da nicht eigene Vorschläge machen hier und da? Und dann wurde aber auch gesagt, ja, aber dann funktioniert es halt auch nicht. Und dann haben wir noch diese Sommertour gespielt und dann war halt Feierabend.
Ja. Und auf die Idee, selbst weiterzumachen, mit dieser Band seid ihr gar nicht gekommen.
Darf man das überhaupt? Geht das? Also
Nee, also du hast ja die Namensrechte liegen ja nicht bei dir. So, dann musst du halt, das ist aber auch kein Problem, das lässt sich alles regeln. Man hätte weitermachen können. Uns gab es ein Jahr, wir haben uns aufgelöst, nachdem die zweite Lady aus unserer Band, die Christina, dann auch gegangen ist für eine Solokarriere. Die erste, die Doreen, ist im Mai schon aus der Band raus, weil wir sie aus der Band sozusagen entfernt hatten damals für mehr Harmonie, weil die beiden Mädels halt nicht miteinander klarkamen und das musikalische Potenzial ganz klar eher bei Christina gesehen wurde, was die Art und Weise der Musik angeht, was wir gemacht haben oder was wir machen wollten. Und
das ist die hübsche Dame, mit der du dich jetzt vor kurzem wieder getroffen hast.
Ja, ja. Ja, das sind alles so unfassbar olle Kamelle, ne? Das
hat mich interessiert das Gefühl. Also mich interessiert jetzt weniger da, weil die Storys sind wahrscheinlich alle sehr ähnlich. Wie fühlt sich das an, wenn man merkt, ist okay, das ist jetzt zu Ende. Ich hatte jetzt meinen Shot und das hat nicht geklappt. Mit der langen Karriere wird es wahrscheinlich nichts mehr, zumindest nicht mit der Band. Wie fühlt sich das an? Wo sitzt man dann?
Alleine zu Hause. Und dann kommt das, was du vorhin gesagt hast, wie hast du das so schön genannt, wenn man in, also das Erwachen oder so, wenn man da in diese Welt reinkommt, dieses vorgeführt werden wird, ist da ein sehr cooles Wort vorhin, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, wenn das passiert und diese Band aufgelöst ist, dann bist du in so einer Leugnungsphase erstmal, weil du ja gar nicht glaubst, dass das vorbei ist. Also gar nicht die Band, sondern du denkst, ja gut, dann bin ich jetzt halt alleine. Das ist ja eh das, was ich vorher war und das kann ich jetzt auch wieder machen. Nur dann kommt tatsächlich sowas wie, also das Gefühl, was vermittelt wird, ist dann tatsächlich auch, du hattest deine 15 Minuten, lass mal bleiben. Und entweder du entscheidest dich dann an diesem Punkt, alles mitzunehmen, um dich in einer gewissen Öffentlichkeit zu halten. Dafür gibt es ja auch Formate und Co., ne, wo man sich hätte anbieten können. Eben alles, wo das Wort Promi drin vorkommt und hier und da. Oder man tut's halt nicht. Und ich hatte auch gar keine Grundlage in dem Moment, irgendwas anzubieten, weil ich musikalisch und künstlerisch nach dem Ende von Nupagadi komplett auf Null war. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Und wusste gar nicht mehr, was ich überhaupt will. Und das hat auch gedauert. Und ein enger Freund von mir, der damals Redakteur beim Sender war, der heute immer noch mit mir befreundet ist, der hat damals gesagt, lass dir 10 Jahre Zeit, wenn du das irgendwie schaffst, sortier dich neu. Und er meinte, lass dir so ungefähr 10 Jahre Zeit und komm als schreibender Grimm zurück. So, weil das ist das, was du bist. Und er hatte verdammt nochmal recht. Und ich habe diesen Ausverkauf nicht gemacht. Ich habe genug Beispiele in meinem Freundeskreis gesehen, wie man das anders machen kann. Und dann verkaufst du halt auch wieder Platten. Aber das war nie meine Welt, weil ich möchte jetzt der Musik, die ich mache, dann schon eine andere Wertigkeit vermitteln. Die soll sich wieder verkaufen, wenn dann über die Art und Weise, wie sie entsteht. So. Wobei ich das heute auch gar nicht mehr habe. Ich könnte heute auch einfach ohne leben und mit meinem Gitarristen zusammen draußen im Garten am Lagerfeuer sitzen und wieder Musik machen, weil wir Spaß haben.
Das ist sehr am geilsten.
Ja, und ich habe jetzt zum allerersten Mal seit 2 Jahren auch tatsächlich wieder sowas wie eine Band. Ne, ja. Ich habe jahrelang nur für andere geschrieben oder mal so Solo-Sachen gemacht. Aber ich habe zum allerersten Mal, das klingt jetzt auch hart, aber danke an Corona, weil das erste Mal die Zeit war, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich habe vorher mal Songs geschrieben, dann vergingen aber immer Jahre dazwischen. Das waren dann immer andere Instrumentalisierungen, andere Menschen, mit denen du es produziert hast. Wir haben jetzt mal 2 Jahre am Stück mit einem Produzenten, mit einer Besetzung ein Album geschrieben. Und es hat sich verdammt gut angefühlt, mal wieder sowas zu machen. Und wer weiß, was daraus wird oder nicht. Und da ist auch eben, was Dennis angesprochen hat, ein Duett drauf mit meinem Ex-Bandmitglied Christina, mit der ich zuvor 11 Jahre kein Wort gewechselt habe, seitdem sie uns verlassen hat. Beziehungsweise das letzte Mal vor 11 Jahren, weil ich dieses Buch geschrieben habe und mir natürlich, weil sie drin vorkam, eine Freigabe holen musste. Da haben wir das letzte Mal Kontakt gehabt und dann nie wieder gesprochen, bis jetzt ich mitten in dieser Produktion war und sie, wo ich dachte, aus Versehen mit dem Daumen ausgerutscht ist und bei Instagram ein Foto von meinen Hunden geliked hat, also von unseren Hunden hier. Und ich habe dann ein Foto von ihrem Hund zurückgeliked und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und das war auch wieder dieser 20 Jahre No Angels-Geschichte geschuldet, weil wir dann natürlich wieder zusammenkommen mussten, weil wir ja alle dann einen neuen Künstlervertrag über die BMG gekriegt haben.
Aber das war schon traumatisch, ja? Dieser Moment ist dann schon traumatisch, wenn du sozusagen entsorgt wirst auch von deiner Plattenfirma entsorgt wirst, wenn klar ist, die wollen mit dir nicht mehr zusammenarbeiten, du hast deine Aufgabe erfüllt?
Ja, der Moment ist ja kein Moment, das zieht sich ja, das ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Und,
aber du hast da tatsächlich 10 Jahre keine Musik mehr gemacht?
Doch, doch, ich habe Musik gemacht, ich habe geschrieben, ja. Ich habe sehr belanglosen Scheiß gemacht am Anfang. Ich habe mal einen Spiele-Soundtrack gemacht, der extrem scheiße ist. Aber das fährt dann so unter musikalische
Jugendsünde. Für welches Spiel? Wolfgang ist Spieleentwickler, falls ihr noch kein Vorgespräch hattet vorhin. Vielleicht kennt er das.
Nee, ich habe für die damals auf der Xbox Metal Slug 5. Das war dann auch ein Song, der Fight Back hieß, der, das war dann auch nicht meins. Das war aber der Moment, wo ich gemerkt habe, Englisch ist echt nicht meins, ich muss zurück zu meinen Wurzeln, ich muss Deutsch schreiben. Dann habe ich angefangen, Deutsch zu schreiben. Das war auch 2007, diese Nummer. Und seit der Zeit habe ich angefangen, wieder deutsche Sachen zu schreiben, aber halt nie veröffentlicht. So, ne? Und habe die aber dann 2018, habe ich ein Buch veröffentlicht, das hieß Märchen, die das Leben schrieb. Und da ist eine CD drin mit diesen Songs aus diesen 16 Jahren oder über, ja, 14 Jahre fast. Und dann ist das Buch ist der Beipackzettel zu den Songs, weil ich die Geschichten der Songs oder das, was mich zu den Songtexten bewegt hat, in dieses Buch geschrieben habe. Und da ist wirklich ein Knoten geplatzt, weil die Songs waren endlich weg. Das war wie so ein Rucksack, ja, den ich mit mir rumgeschleppt habe, weil ich habe in diesen Songs, die ich immer geschrieben habe, ja, alles verarbeitet. Ne? Popstars, Trennungen, Verlust meines Vaters. Ich konnte ihn gar nicht betrauern. Ich war in der Schweiz, als mein Vater an Krebs gestorben ist, weil ich mit Lupagadi unterwegs war. Und er hatte sich damals noch ins Finale geschleppt und war mit dabei. Und da haben wir uns im Prinzip auch über meinen Weg erstmal ausgesöhnt zum ersten Mal. Und diese ganzen Songs habe ich wie so einen Rucksack mit mir rumgeschleppt, aber sie halt nie veröffentlicht, weil es war auch keine Plattenfirma da. Und auf der anderen Seite war nie die Zeit reif dafür. Und irgendwann ist es durch einen Zufall entstanden, dass wir gesagt haben, okay, lass uns dieses Buch machen. Und da packen wir die Songs rein. Und als die weg waren, war das echt, als hätte ich diesen mega schweren Reiserucksack irgendwie in die Ecke vom Zimmer geworfen. Mhm. Und war plötzlich wieder offen für neue Dinge, weil Manuel, mit dem ich jetzt Musik mache seit 3 Jahren fast, hat unter meine Insta-Bilder, weil ich während der Pandemie angefangen habe zu kochen oder öffentlich zu kochen. Ich habe ja immer gekocht, aber habe dann öffentlich angefangen zu kochen. Und da schrieb besagter Manuel, den ich halt als Sänger von einer anderen Band kannte, unter meinen Post, boah, irgendwann machst du mir was zu essen und ich schreibe für dich Songs. Und dann habe ich ihm drunter geantwortet, ich mache heute Burger, komm vorbei. Und dann ist er vorbeigekommen und wir haben an dem Abend hier unten in der Küche gesessen, und mit meinem Mann zusammen und haben 2 Songs geschrieben. Das ist einfach so passiert. Und daraus ist ein ganzes Album entstanden. Dann ist die Bandbesetzung ganz natürlich entstanden. Das sind auch alles Charaktere in dieser Band. Wir haben jetzt Ewigkeiten nicht mehr geprobt, wegen Pandemie und Co. Aber ich weiß, diese Jungs sind da. Mhm. Das ist Familie. Das sind keine Leute, die weiterziehen, wenn der Nächste mit 50 Euro wackelt. Ne? Sondern das sind alles jetzt Menschen, die mitten im Leben stehen, die ihre Familien haben, die ihre Jobs haben und die Musik aus Musikgründen machen. Manuel, unser Gitarrist, ist der umtriebigste von uns und das ist auch geil. Der wird auch, glaube ich, mit 60 noch in so einer Sturm- und Drangphase sein. Der braucht es auch. Und der ist einfach ein göttlicher Gitarrist an der Akustikgitarre, der meinen Worten die passenden Noten gibt und das macht wieder Spaß. So, und
aber das ist ja vielleicht sogar auch so ein bisschen bestätigen der Eingangsthese, weil am Ende des Tages, wenn man das jetzt mal ein bisschen abstrahiert und jetzt nicht sagt, die Menschen, die dort teilnehmen, haben keine Persönlichkeit, sondern diese ganzen Bandkonstrukte können ja gar keine Persönlichkeit besitzen, weil die ja einfach, ihr werdet ja einfach dort oder die Teilnehmer dort werden ja wild zusammengewürfelt und müssen dann in einer Band zusammenspielen. Oder ein Solokünstler muss mit ausgesuchten Musikern spielen und so. Da ist ja nichts organisch gewachsen. Die wurden einfach zusammengesteckt, so vertragt euch, macht hier eine gute Miene zum bösen Spiel, tretet ihr zusammen auf, aber es ist ja nichts Organisches dabei. Und für mich klingt das seelenlos. Und das, was du jetzt machst, die Musik, die du jetzt machst, das hat Seele, das hat Spirit und man merkt, dass das du bist. Und mich erinnert das ganz, ganz häufig an eure Werdegänge sind nicht vergleichbar, aber es ist auch jemand, der erst auf Englisch begonnen hat zu singen und mit Sub 7, mit der Rockband auch durchaus erfolgreich war, bis er dann irgendwann...
Oh, Weatherman habe ich ja geliebt. Ja, so
ein super Alter. Song, aber bis er dann halt irgendwann gesagt hat, okay, komm, Sub 7 gibt ihm nicht so richtig das, was er braucht, wo er sich selbst irgendwie verwirklichen kann. Und seitdem macht er, seit 2007 macht er ausschließlich deutsche Mucke und der Daniel Wirz. Und auch da hört man, dass er seine Seele in Lieder irgendwie spült, und das hört man bei dir jetzt auch. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen ganzen Casting-Bands. Und
warum funktioniert...
Ja, nee, alles gut, ich war fertig.
Dachte, du wärst in... Ja, gut. Warum funktioniert es in Deutschland nicht, dass man Bands in eine Castingshow nimmt und die Band dann auch hält?
Gute Frage.
Weil in Italien beispielsweise, Måneskin ist von der Straße, die waren Straßenmusiker in Rom mit 16 Jahren, da waren sie zwischen 17 und 19, haben die dabei Italy Got Talent oder eine dieser Castingshows als Band teilgenommen, sind Zweiter geworden, als Band, da wurde nichts auseinandergerissen, da wurde nicht gesagt, hier der Sänger, den machen wir jetzt zum Superstar. Und dann haben die, letztes Jahr haben die den ESC gewonnen, sind immer noch sehr jung. Der Gitarrist war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 18. Gerade starten die in Amerika durch und spielen da vor 5.000 bis 10.000 Leuten in einem Headliner-Konzert. Ja? Hm. Also wo sie Headliner sind. Warum funktioniert das nicht? Warum geht das an? Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland 10.000 geile Bands gibt.
Ja, aber es gibt so ein Bandcasting gibt es halt nicht. Ne? Das ist halt nicht eben, Thema. Ja. Das ist halt auch nicht... Das ist nicht der Quotengarant, das ist nicht das, ich meine, eigentlich wäre es Battle of the Bands als TV-Format. So, ja. Warum gibt es das nicht? Ich verstehe es auch nicht. Weil dann hättest du auch Seele und Inhalt, weil das ja Bands sind, die gewachsen sind. Ne?
So. Die leben und sterben für diese Sache.
Ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich, weil die Redaktion da nicht genug Einflussmöglichkeiten hat. Ne? Die Leute werden ja jetzt nicht ohne Grund zusammengewürfelt, sondern da werden ja
teilweise. Oder weil da kein Plattenproduzent hingehen kann und sagen, ihr macht mit mir einen Vertrag, weil da reden 4 bis 5 Leute mit und die sagen dann.
Genau, nee, das wahrscheinlich ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen sein. Also.
Ja, genau. Und klar, natürlich. Aber das, ich meine, du hast offensichtlich Verbindungen zum Fernsehen, vielleicht kannst du das da mal in die Runde werfen, vielleicht gibt es da Möglichkeiten.
Aber wenn, ich meine, das ist ja keine abwegige Idee. Wenn man so einer Geschichte Chancen zutrauen würde,
dann vielleicht denken sich das alle.
Ich find's ja schön, wenn Musik tatsächlich endlich wieder der Unterhaltung dient, was sie mal getan hat zu einer Zeit der Hitparade mit Elsner und Co. Ich meine, guck dir Masked Singer an und so Geschichten. Das sind halt Sachen, wo Musik tatsächlich Teil einer Unterhaltung ist und halt nicht. Ja, dieses doofe Storytelling.
Ich habe in den 70er, 80er, 90ern teilweise, glaube ich, einfach wirklich tiefe Krisen überlebt, weil es Musik gab, die mir viel bedeutet hat, die mir weitergeholfen hat, weil es auch die Gitarre gab, die ich ein bisschen spielen konnte. Ich habe Probleme, die sich in meinem Leben angehäuft haben, manchmal einfach beim ersten Hören eines Songs verstanden. Tatsächlich erst verstanden. Ich erinnere mich, dass Black von Pearl Jam so ein Song war, der mir klar gemacht hat, warum ich mit Frauen Probleme hatte. Eine Zeit lang.
Und die Ten war aber auch einfach, die Ten war ja wirklich meine. Aber das sind auch, guck mal, jetzt mal fernab von Castings und so, ne?
Ja.
Und selbst Leute, die sich dann immer so überleben und hier und da. Ich bin bis heute der Meinung, dass Pearl Jam nach der Ten auch hätten aufhören können.
Nee, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, die
haben die waren noch okay. Richtig grob. Aber das ist halt, ich glaube, das ist auch wieder so ein Generationending, ne? Weil wenn man.
Die verkaufen heute noch ihre Shows aus. Die machen heute in Amerika noch jedes Stadion voll. Und ja, insofern, dass sich dann auflösen hätten sollen, wenn sie auf den.
Nein, nicht auflösen. Werden. Nein, nicht auflösen. Die hätten sich nicht auflösen sollen. Die Ten hätte mir für 50 Jahre gereicht, einfach. Weil das so ein Überalbum ist.
Das ist ein absolutes Überalbum, ja. So was schreibst du auch im Leben nicht zweimal. Keine Band hat so ein Album jemals zweimal geschrieben.
Ich habe noch nie auch ein Pearl Jam Album gehört.
Ja. Ernsthaft? Dann hör dir die Ten mal an und dann, ja, nimm dir aber einen Abend frei.
Die Ten musst du dir geben. Das ist
unfassbar. Aber jetzt noch was ganz anderes. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit und aber ich habe trotzdem noch ein Thema, weil ich habe das gesehen bei dir, bei einem YouTube-Video. Da hast du so eine Kurzbio gehabt, dass du dann auch eine Zeit lang was für Kinder gemacht hast, mit Kindern. Was war das?
Ich habe verschiedene Bücher geschrieben, tatsächlich. Da bin ich auch reingerutscht.
Das waren dann Kinderbücher.
Genau, das waren Kinderbücher. Richtig, Kinderbücher. Ja, genau. Ja. Ich habe auch Theaterpädagogik studiert vor dem Casting und habe auch im Jugendzentrum in Kamp-Lintfort viele Jahre als Theaterpädagoge gearbeitet. Und da kommt auch so diese Nähe zu Dennis, weil der ja auch da in dieser Ecke wohnt und so. Und ich bin durch Zufall, was auch dem Nachnamen geschuldet ist, in diese Märchenecke gerutscht. Und zwar damals, als Sex, Drugs & Casting Show rauskam bei dem Verlag, beim Riva Verlag, da war derjenige, der für uns zuständig war, hat sich selbstständig gemacht mit einem Kinderbuchverlag für seine Frau. Die hat halt so Marco Polo erklärt, die Weltbüchlein gemacht. Und er kam halt zu mir und hat gesagt, du, hör mal, du als Grimm kannst du nicht Märchen schreiben. Und der rief mich halt an und ich war gerade im Auto unterwegs und bin von Moers nach Köln gefahren und hatte, original, das ist nicht gelogen, weil so fliegen mir Geschichten halt zu. So gehe ich durchs Leben. Ich versuche nicht verkrampft zu sein, sondern du musst rechts und links Sachen als Chance sehen. Deswegen habe ich Popstars auch als Chance gesehen. So, ich höre auf abzubiegen. Ich bin auf dem Weg nach Köln gewesen und hatte einen Marienkäfer im Auto und habe mir gedacht, wenn ich jetzt in Köln ankomme und der steigt da aus, ja, das sind ja 80 Kilometer dazwischen, dann kennt der da ja keine Sau. Das ist ja total scheiße für den Marienkäfer. Und die Idee habe ich dem Verleger erzählt, der auf der einen Seite gefragt hat, ob ich getrunken hätte und ob ich nicht besser rechts ranfahren möchte, aber dann im gleichen Atemzug sagte, das ist geil, kau da mal drauf rum. Dann habe ich eine Nacht drauf rumgekaut, habe ihn am nächsten Tag angerufen und gesagt, so, pass auf, ich bin fertig. Der Charakter ist ein Marienkäfer, der hat keine Punkte, sondern Kuhflecken. Der ist halt, ne, was Besonderes von der Familie Fleckflügler. Der lebt mit seiner Familie an einer Raststätte. Die spielen immer ein Spiel, wo es darum geht, das größte Stück Nuss zu finden. Er mit seinem Freund, dem Eichhörnchen und dem Fuchs und hier und da. Und beim Spielen verirrt er sich in das Auto einer Familie, die Rast machen an dem Rastplatz und landet mit denen, weil er nicht mehr rauskommt, weil die Nussecken, die er da findet, zu frisch sind von der Lasur her, seine Flügelchen erstmal verkleben. Landet mit denen in Frankreich. Und dann sind alle meine Sachen, die ich in dem Bereich gemacht habe, interaktiv angelegt, weil der erlebt dann Abenteuer in Frankreich, die ich so erzähle, hat aber dann irgendwann Heimweh und will nach Hause und dann gibt's halt linierte Seiten und Ausmalseiten im Buch, wo die Kinder selber sich überlegen mussten, wie kommt er denn nach Hause? Und ich habe die Geschichte erst wieder aufgegriffen, wenn er zu Hause angekommen war. Das war Fleckys Reise und ist halt durch Flecki, einen Zufall entstanden. Genau.
Flecki, das habe ich noch im Ohr. Ich hätte eine Anschlussfrage. Du, Master, hast ja jetzt gerade vor kurzem für die Modekette H&M ein Kinderbuch verfasst. Die Geschichten von Button, den Knopf oder was, ne? Irgendwie sowas war es doch, oder? Ich möchte jetzt gar nicht die H&M-Diskussion irgendwie hier anfangen und vom Zaum brechen. Meine Frage wäre einfach nur, Markus, wie wichtig oder beziehungsweise wie unwichtig ist es dir, was, also ein Unternehmen, wenn ein Unternehmen wie H&M an dich herantritt und dich fragt, ob du dir vorstellen könntest, eine Marke von H&M in irgendeiner Art und Weise in eine Geschichte einzubetten, ist es dir dann im ersten Moment wichtiger, dass du dich als Künstler selbst verwirklichen kannst oder gerätst du dann auch in Konflikt, wenn jetzt beispielsweise Kick, um eine andere Firma zu nennen, an dich herantreten würde, oder würdest du dann auch in einen inneren Konflikt geraten, weil du dich eigentlich mit dem Konzern nicht wirklich irgendwie verbunden fühlst und auch nicht gutheißen kannst, was die da so außerhalb ihrer Modegeschäfte irgendwie veranstalten?
Also das, was man bei der Geschichte ja wissen muss, wie das gekommen ist, ist ja eine ganz andere Nummer. Mir geht es immer darum, dass ich was Regionales tun kann. Und ob die Verkaufsstelle dann H&M ist oder die Pommesbude um die Ecke, kann ja erstmal egal sein, wenn der Zweck, der dahinter hängt, wirklich eine coole Sache ist. Und man muss bei der Nummer einfach mal die Idee sehen, weil der H&M in Moers ist auf mich zugekommen. Nicht H&M, der Konzern, in erster Linie, sondern H&M in Moers, weil der große Konzern gesagt hat, ihr dürft euch als Filialen ein regionales Thema aussuchen, bei dem ihr guckt, wie ihr etwas für die gute Sache umsetzen könnt. Und dann haben die mich angefragt, ob sie bei sich an der Kasse Flecki verkaufen dürften. Den gibt's aber gar nicht mehr. Beziehungsweise die Rechte sind an mich zurückgefallen, ne, Fleckis Reise. Ich hätte das Ding neu drucken können. Mein Hirn funktioniert nur leider anders. Und so bin ich abends ins Bett gegangen, musste dann um 4:30 morgens raus und saß unten am Esstisch bis 6:30 morgens und habe diese Idee aufgeschrieben von dem Knopf. Also ich habe ja gar kein Produkt von H&M in dieses Buch genommen, sondern dieses Ding ist ja mein Produkt. Es ist ein kleiner roter Knopf, der lebendig ist und in einer Schneiderei vergessen wurde. Und der wird vom Schneider entdeckt und stellt sich dem Schneider vor, dass er ein Knopf aus Schweden ist, so. Und er hätte mal Abenteuer erlebt und wurde hier vergessen. Und ob man ihm nicht helfen könnte. Dann hat der Schneider die Idee, den Knopf an Berufskleidung anzunähen von den Kunden, die bei ihm in den Laden kommen und ihre Kleidung ändern lassen. Und dann erlebt Button, der Knopf im ersten Band, einen Tag als Koch. Und das ist so, dass das wurde dann H&M vorgestellt und da hängt natürlich auch eine Menge dran mit Illustrationen, mit allem drum und dran. Die haben das möglich gemacht, dass wir das machen können mit meiner Illustratorin Maya zusammen. Und am Ende ist es so, dass das Ding jetzt bei H&M in Moers an der Kasse steht, da verkauft wird. Und von den 4,99 gehen 3 € an Klartext für Kinder, unsere Kindertafel hier in Moers. die halt was Geiles damit macht. Und zwar mittags mit ihrer Tafel durch die Lande fahren hier und Mahlzeiten verteilen. Und die brauchen jeden Cent, weil durch Krieg und Co., was gerade passiert, werden hier bald noch mehr hungrige Mäuler sein. Und ich lebe immer nach der Prämisse, wenn du vor der eigenen Haustür halt anfangen kannst, irgendwo zu helfen, da bin ich dankbar, wenn so eine Anfrage kommt von einem H&M. Ich bin dankbar, wenn ich irgendwie Rock im Ring moderieren durfte. Ne? Nicht Rock am Ring, sondern unser kleines Mörser-Fest, was es jahrelang gab.
Das sehe ich auch unkritischer mit Rock im Ring. Was ich nur meine ist, ich will ja gar nicht so, ich habe das sehr interessiert verfolgt, weil du da ja auch sehr fleißig bei Facebook und so gepostet hast. Ich bin dann halt, frage mich dann immer nur, wie stark sollte man sich als Künstler gemein machen mit einem Konzern? Also.
Aber Dennis, du weißt schon, dass Michelangelo für den Papst gemalt hat. Und schlimmer geht's ja gar nicht.
Oh Gott,
jetzt. Das war noch ein Medici.
Kommt der Walk wieder und derailt die Konversation. Nein, ich will das auch gar nicht zu sehr irgendwie kritisch hinterfragen. Ich finde das auch völlig cool und
das ist ja die gleiche Diskussion, dass ich jetzt keine Fotos mehr von meinem Kochen posten darf, wo ich Gewürze benutze von Ankerkraut. Weil Ankerkraut jetzt ja an Nestle verkauft wird. So. Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mache ich heute Abend ein Steak, hau mir das in die Pfanne und da steht Ankerkraut daneben. Ich habe das Zeug doch vor einem halben Jahr gekauft. Hm. Was habe ich mit Nestle am Kopf? Nix.
Es ist natürlich ein Minenfeld.
Alles ist Minenfeld, aber wenn du als Künstler angefragt wirst, nach 2 Jahren Pandemie etwas zu machen, und ich bin ja einfach nur davon ausgegangen, lass mein altes Buch nachdrucken, ich stelle das dahin und mir geht es ja nur darum, dass die damit ja was Gutes bewirken können. Aber du dann feststellst, dass du innerhalb von einer Nacht noch sowas entwickeln kannst, wie so ein ganzes Buch, eine ganze Welt, weil du es ja weiterführen kannst und machen kannst. Der kann ja sämtliche Berufe erleben und erlernen, dieser Knopf. Da bin ich dankbar, dass das noch funktioniert und mir geht's dann um die Menschen, mit denen ich hier vor Ort arbeite. Ne? Das ist dann die Filiale, das sind die Leute, die sich liebevoll darum kümmern. Und es ist alles Minenfeld.
Ja, in gewisser Weise schon, klar. Absolut.
Ich habe noch eine Frage und vielleicht können wir es damit abschließen, weil das dann Kinder und Musik zusammenbringt. Ich habe ja 2 Kinder großgezogen, sind beide erwachsen. Und beide haben Musik immer geliebt und beide haben auch ein Instrument gelernt. Teilweise sogar mehr. Tochter singt auch noch. Es war immer ganz schwer, Musik zu finden, die Kinder nicht für dumm verkauft, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aus meiner persönlichen Warte und auch aus der Warte meiner Frau heraus. Wir haben tatsächlich was gefunden. Das war der Ritter Rost, der uns sehr zugesagt hat, sowohl von den Texten her wie von der Musik her, weil ich das Gefühl hatte, die nehmen die Kinder tatsächlich ernst. Die nehmen die nämlich für intellektuell ernst. Und alles, was ich gehört habe an Benjamin Blümchen und Bob der Baumeister und dieser ganzen Quatsch, hatte ich das Gefühl, verarscht die Kinder. Du als Kinderbuchautor und Musiker, der keine Kinder hat, nehme ich mal an. Warum ist das auch das so? Weil es gibt auch tolle Kinderbücher, die wirklich anspruchsvoll sind. Warum ist das bei der Musik dann tatsächlich so, dass da in Deutschland offensichtlich ein Monopol gibt und der Rest ist mehr oder weniger Unfug? Ich habe auch Rolf Zuckowski, ich habe immer das Gefühl, der nimmt die Kinder nicht ernst.
Also von Rolf Zuckowski fühlte ich mich als Kind sehr ernst genommen. Ich meine, Weihnachtsbäckerei ist halt einfach echt ein Mega-Hit. Ja, aber wir sind ja früher als Kinder auch scharenweise in Rolf Zuckowski-Konzerte gekarrt worden. Der ist dann, zu meiner Grundschulzeit gab es irgendeine Tour, da wurden Schulen eingeladen, da ist man da hingefahren, da war Rolf und seine Freunde. Das war großartig. Da fühlte ich mich schon immer sehr ernst.
Ich bin mit Erich Kästner groß geworden, das war Jugend, der war der, und Astrid Lindgren, das waren die Jugendbuchautoren.
Ja gut, die haben ja nicht gesungen, ne?
Die haben nicht gesungen und musikalisch gab es damals gar nichts. Das war alles ganz furchtbar.
Ja.
Also das war ein Klassik. Das war so Operettenmusik, die dann mit Kinderinhalten gefüllt wurde.
Wobei, aber so, da gab es doch, also das ist ja noch in meiner Zeit auch rübergeschwappt, so hier Peter und der Wolf und so Sachen.
Ja gut, das war Tschaikowski. Ne?
Ja, aber das war das ja klar. Das ist natürlich, natürlich einen großen Kontrast zu... Ja,
Da hattest du dann Peter und den Wolf als das eine Stück, das ein klassischer Komponist tatsächlich mal für Kinder geschrieben hat. Dass eben in dem Bereich dann auch mit Storytelling, mit Charakteren, die wiederkehren, gearbeitet wird. Wie eben beispielsweise beim Ritter Rost, dass sich wirklich ganz großartig finde und das auch für Erwachsene. Wenn man im Auto sitzt und die ganze Zeit Benjamin Blümchen hört, dann möchte man vor den nächsten Baum fahren.
Aber da, Benjamin Blümchen macht jetzt die Hörspiele, nicht die Musik.
Ja.
Ja gut.
Ja, klar.
Man muss ja schon so ein bisschen, also Ritter Rost ist natürlich einfach auch so ein Jahrhundertding, so wie Janosch. Ja, das sind so, Benjamin Blümchen ist auch ein Jahrhundertding, das sich aber irgendwie, da hätte man nach Folge 40 vielleicht aufhören können und könnte Folge 1 bis 40 heutigen Kindern immer noch geben und die wären vielleicht noch cool. Was du aber meinst mit diesem musikalischen nicht ernst genommen werden, ich bin da auch kein großer Fan von, dass das immer so Schlagermucke ist, so ganz viel und so. Und es gibt durchaus gute Kindermusik. Es gibt Bands, die danach gewachsen sind, die geilen Kram machen. Es gibt Deine Freunde beispielsweise, das ist so eine Kinder-Hip-Hop-Band. Da ist, ich habe die selber nie so auf dem Schirm oder wenig Berührungspunkte. Ich kriege dann immer nur die Mucke mal mit, wenn die als Sound benutzt werden bei TikTok oder Co. Und aber auch in dem Bereich gibt's genug, was musikalisch ernsthaft ist. Aber das ist auch einfach auch so ein Generationending wieder. Ne? Ich, in meiner Wahrnehmung war Rolf Zukowski wirklich, das hatte aber, also immer noch, wenn ich rückblickend gucke, das hatte noch Qualität, das waren halt Instrumente, das war schon ein Musiker, der sich da Gedanken gemacht hat.
Okay, also wenn du das als Kind so wahrgenommen hast, ist es okay. Ich weiß, dass meine Kinder ihn nicht mochten.
Was haben die denn gehört?
Und ja, eben Ritter Rost, das war die Sache. Und ansonsten haben unsere Kinder sehr viel die Musik gehört, die auch sowieso bei uns lief. Und das war relativ breit. Schon eher Rock betont, weil ich halt aus dieser Zeit komme. Meine erste LP war Main Japan von Deep Purple. Da war ich 12. Und klar kam dann auch Klassik und dann Jazz und so weiter dazu. Und mein Sohn ist heute großer Vinylsammler und schenkt mir also immer ganz tolle Platten, die er da wieder ausgegraben hat. Und wir haben das sehr ernst genommen, weil ich denke, dass Musik, wenn sie zu schlagermäßig ist, wenn die Musik eigentlich nicht wirklich Musik sein will, sondern in erster Linie eine Masse erreichen will und erst dann Musik sein will, dass sie dann nicht das bewirkt, was Musik tatsächlich bewirken kann, nämlich Gedanken anzuregen. Ich glaube, dass Musik auf eine sehr subtile Art und Weise, eine sehr nonverbale Art und Weise, die Menschen zum Denken bringen kann.
Genauso wie Podcasts, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt meine.
Wir sind aber nicht nonverbal. Man kann uns vieles vorwerfen, aber nicht,
dass das ist richtig. Aber wir regen hoffentlich auch zu guten Gedanken an. Und das ist, jetzt kommt meine Abmoderation, Herr Walk.
Ja. Okay, jetzt kommt deine Abmoderation. Genau. Eigentlich sollte aber, Entschuldigung, aber Markus sollte darauf noch antworten. Markus sollte das letzte Wort.
Absolut. Wie konnte ich?
Ja.
Also musikalischer Anspruch tut immer gut. Also musikalischer Anspruch kann dich auch im hohen Alter retten und erreichen. Ich finde schon, dass musikalisch, es hängt ja auch immer vom eigenen Geschmack der Eltern ab. Ne? Also wenn du jetzt eher so eine Techno-Mutti bist, dann weißt du schon, dass das Kind halt auch Scooter hört und halt nicht Klassik. So. Da kannst du ja auch nicht mit reinreden. Das soll ja jeder selber wissen. Ich finde halt, ich wäre jetzt auch nicht übertrieben sagen, leg dir einen Kopfhörer auf den schwangeren Bauch und lass da Klassik dudeln, auch wenn 20 Lehrbücher sagen, dass das gut tut. Jedem das seine, aber ich finde schon, das gilt aber für alles, nicht nur für Musik, sondern auch fürs Fernsehprogramm. Man sollte aufhören, Medien zur Ablenkung zu nutzen. Nur. Und damit schließt sich der Bogen Richtung Popstars und Castings, weil da geht es ja nicht um Musik, das ist doch auch nur Ablenkung. So, ne? Du kommst nach Hause nach einem langen Tag und guckst dir halt die Spackos an, die sich entweder von Detlef die Soße durch die Arena führen lassen oder halt die Voice-Jury, die sich gegenseitig zofft. Es ist doch nur Ablenkung oder wie es so schön anders heißt, Entertainment.
Das hier war an eine Stunde 25 Minuten pures Entertainment. Das war Entertainment Gold. Und dafür danken wir in allererster Linie unserem Gast heute, dem Markus Grimm. Markus, vielen Dank. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Vielen Dank auch von mir, ja.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, man sieht sich jetzt in Zukunft häufiger, nicht nur virtuell, sondern auch in Natura. Wolfgang, natürlich auch ein großes Dankeschön an dich, dass du heute es ertragen hast, den kleineren Redeanteil von uns beiden zu haben, wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob dem wirklich so war.
Also A, bin ich mir da gar nicht sicher und B, bei einem interessanten Gast höre ich auch immer gerne zu, damit ich in den nächsten Sendungen wieder mehr zu reden habe.
An euch da draußen, ja, ich brauche euch jetzt nicht vollschwallern mit, bitte unterstützt uns bei Steady mit einer kleinen 5-Euro-Spende, weil das tut ihr ja schon, sonst könntet ihr diesen Podcast nicht hören. Deswegen sage ich ein herzliches Danke an euch, dass ihr uns unterstützt, dass ihr dabei helft, diesen Podcast aufzubauen. Wie gesagt, der Grimme-Preis ist das Ziel. Wolfgangs Ablehnung desselbigen kann nur super entertaining werden. Daraufhin müssen wir alle arbeiten und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich wünsche einstweilen unserem Gast, dem Markus, alles Gute, auch für die Zukunft, auf dass all deine Projekte erfolgreich werden und dabei helfen, dass du noch viele, viele Jahre Kunst schaffen darfst. Und ja, Wolfgang, uns beiden wünsche ich, dass wir weiterhin so eloquent und sexy diesen Podcast weiter moderieren können, wie wir es bislang
getan haben. Ja, du sexy. Du sexy.
Und du eloquent, oder was?
Okay, alles klar, verstehe. In meinem Alter klappt das mit sexy nicht mehr. Das ist vorbei.
In diesem Sinne, meine lieben Freunde, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Leider geil oder bei Leider Stahl. Bis dahin. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.